NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen zu der vierten Ausgabe vom Bagatelle-Podcast. Wir sind heute schon was früher hier. Was haben wir heute für einen Tag?
Donnerstag.
Das heißt, ab morgen könnt ihr uns schon hören. Ab 16:30 sitzen wir heute hier, weil wir drei bezaubernde Gäste haben. Vielleicht sogar noch einen vierten hinten dran. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Da müssen wir mal gucken, ob der dann noch parat ist oder schon parat ist oder wie auch immer. Wir haben heute dabei Sarah Hermanns, ist die Gesamtbetriebsleitung der Bagatelle, die sich quasi übergeordnet um alle Restaurants kümmert und seit Anfang an in der Bagatelle in der Südstadt dabei ist. Dann haben wir Julia Hussmann dabei, die für die Köln Business arbeitet und einen ganz spannenden Lebenslauf hingelegt hat, von der wir mal erfahren wollen, was die Köln Business macht, was sie in ihrem Leben bisher gemacht hat. Sie ist unter 30. Wie alt genau wissen wir nicht, müssen wir gleich mal nachhören. Und als drittes Sportreporter, Legende kann man schon sagen, obwohl er noch recht jung ist, Thomas Wagner. So, und mir gegenüber sitzt wieder Martin Schlüter.
Und mir, Daniel, ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen und einen netten Abend haben werden.
Ja, freue mich auch sehr. Wir haben wieder ein Glas Wein eingeschenkt, wir haben was zu essen. Es ist tatsächlich so ein bisschen, ja, gefühlt Normalität, wenn wir uns hier treffen, oder?
Ich freue mich die ganze Woche drauf. Das liegt natürlich auch sehr an dir, an der schönen Bagatelle, am Olli Blum, unserem wunderbaren Producer, aber auch daran, dass es einfach wirklich ein bisschen rauskommen ist und was an Zeit aktuell, ja. Ja, also nicht nur Podcast, weil ich am Tag zwei Termine habe, sage ich, boah, yeah, geil. Das sind meistens auch Termine, die man am Telefon auch locker abhalten könnte, aber ab und zu mal jemanden treffen und da rauskommen, das ist schon ganz schön und auch notwendig auf jeden Fall.
Wir reden ja ein wenig über Sport, weil tatsächlich, wir gehen davon aus, dass uns so 70-80% eher Frauen zuhören. Das ist auch so das Klientel der Bagatelle. Das ist, nee, es liegt gar nicht an uns, glaube ich, sondern einfach der Gästeverteilung irgendwie der Bagatelle und so. Also ist nur so eine Prognose. Trotzdem, lass mal ganz kurz über Fußball reden. Gestern der FC hat gestern fulminanten Tag hingelegt. Boah. Und ich glaube, es ging dir nicht so geil damit, oder?
Nee, oder dass du das jetzt als Entree wagst, finde ich ja lustig. Ich dachte, Thomas Wagner kriegt den Kübelhelm ab, weil der ist ein großer HSV-Fan. Ja, gestern war mir ja so ein typischer FC Köln-Tag. Kurz zusammengefasst für die vielen Gäste, die sich nicht ganz so auskennen. Den ganzen Tag über war es Drama wegen irgendwie, der FC wollte Mediendirektor einstellen, der jahrelang AfD-Posts gemacht hat, oder nahe AfD-Posts und auch sonst über die FC-Fanszene sehr despektierlich sprach und ich war natürlich einer der Vorreiter, die diesen Typ nicht haben wollten, das zum Glück auch geklappt hat, das war dabei so ein bisschen erfolgreich. Dann hat der FC ein Pokalspiel hingelegt, wie es mit FC kam, 2-0 geführt, ich fasse schnell zusammen, dann Videobeweis, Tor nicht bekommen, Elfmeter verschossen, auf jeden Fall war völlig klar während des Zuschauens, dass es nicht gut ausgeht, ist nicht gut ausgegangen und ich bin aus 3 WhatsApp-Gruppen später rausgeflogen und das ist auch völlig zu Recht, aber ich hasse die Leute, die dann so all ihren Lebensfrust im FC auslassen, da muss ich meine Lieblinge direkt wieder verteidigen, also komm auf den Punkt. Hallo Sarah, schön, dass du bei uns bist. Ich grüße dich, bevor ich mich in Rage rede. Schön, dass du da bist und ich gebe die Frage von Daniel mal weiter, die er mir gestellt hat. Wie geht's dir denn so zu Pandemiezeiten und Corona und dem Leben gerade?
Mir geht's eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also es ist so, natürlich hat man zwischendurch immer wieder, wo man denkt, oh Gott, und ich will bitte weitermachen und ich will arbeiten und ne. Definitiv, aber ich muss sagen, ich versuche dann auch das Positive rauszuziehen. Das Positive heißt einfach ein bisschen Zeit zu haben, runterzukommen und andere Dinge zu machen. So, das sind jetzt nicht aufregende Dinge, sondern eher, klar, zu Hause sein, mit dem Hund rausgehen, mit dem Mann Zeit verbringen. Und aber ja, ich glaube, ihr kennt es auch, in unserem Gastrojob sind das auch Dinge, die man auch schätzen kann, ne? Und so versucht, ja, einfach das Positive rauszuziehen, weil sonst würde ich durchdrehen zu Hause, sage ich ganz ehrlich.
Du natürlich auch, ich würde fast sagen, das Glück. Du hast einen geilen Typen kennengelernt vor geraumer Zeit und hast den in Pandemiezeit im Juni geheiratet.
Richtig.
Im Rathaus. Wenn ich richtig informiert bin, ist ein paar Tage vorher beschlossen worden, dass auch Gäste dazu kommen durften. Und ihr hattet einen wunderschönen Sommertag, habt den genossen und habt geheiratet und habt jetzt einfach mal Zeit für euch, was ihr, glaube ich, beide relativ feiert,
oder? Ja, also genau das ist der Punkt, ne? Ich glaube, wir hatten natürlich da auch Glück, dass sich das dann geändert hat. Wir konnten doch in einem kleineren Kreis im Garten feiern. Wir konnten zum Standesamt, konnten doch die Eltern mit rein und so weiter, was alles auf der Kippe war am Anfang und was natürlich dann kurz auch so, dass man denkt, oh je, ist das jetzt wirklich so, dass man dort alleine sitzt? Ich muss dazu sagen, mein Ehemann hätte es gefeiert, wenn wir da alleine gesessen hätten.
Okay. Du warst auch froh, dass du dabei warst.
Aber ich war froh, dass doch ein paar Leute, ne, dabei waren. Und ja, auch das ist wieder so das, was ich auch, glaube ich, jedem so ein bisschen mit auf den Weg geben will. Es hilft nichts. Man muss versuchen, das Positive, ne? Und das haben wir auch gesagt. Wir sagen jetzt keine Hochzeit ab und wenn wir da alleine stehen, im Zweifel ist das so. ne? Und einfach versuchen, das Beste draus zu machen, irgendwie.
Was ja bei euch auch geklappt hat, ne?
Es genau,
gab Zeit, als ihr geplant habt,
genau, wir hatten dann auch Glück. Genau, ne? Das ist natürlich auch immer eine Sicht, wenn das dann klappt, dann fühlt man sich auch bestätigt darin, ne? Dass man das Positive rausziehen muss. Ja, und natürlich habe ich wie alle anderen auch, also gerade bei mir war es so der erste Lockdown, das war so völlig Füße weg. Ne? Ich weiß noch, ich glaube, der Daniel kann es bestätigen, ich habe bis zuletzt gesagt, so was, ich arbeite doch weiter, so ungefähr. Ne? Ich konnte das nicht, für mich war das, ich mache nicht diesen Laden zu, ne? Auf gar keinen Fall. Komme, was war das? Ich tue alles, dass wir weiterarbeiten können, ne? Egal was. Weitermachen.
Ging mir exakt genauso. Ich bin ins Lokal gefahren, habe da die Blumen gegossen, so absurde Sachen so gemacht, was ich genau, noch nie in meinem Leben
genau,
gemacht habe.
Genau,
und ich war so ein bisschen wie der Mensch, der mit 63 gekündigt wird und dann so mit der Aktentasche weiter zur Arbeit fährt und es keinem sagen möchte, um einen Rhythmus zu haben und irgendwie das so aufrecht zu halten.
Ja,
ne?
Genau.
Und der erste Lockdown hatte den großen Vorteil des geilen Wetters. Also das war ja wirklich ne, viel, ich mache viel Fahrradtouren oder mit Freunden im Garten gesessen. Das finde ich jetzt schon härter, dieses Frühdunkel und Regen und düstere Jahreszeit. Gut, wenn man frisch verheiratet ist, mag das auch.
Das hört sich jetzt so an, als ob alles so positiv wäre. Das ist es nicht. Ne? Ich habe, glaube ich, genauso wie wir alle, wir sind alles Menschen, genauso die Momente, wo ich zu Hause sitze und denke, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ne? Und auch wenn man frisch verheiratet ist, geht man sich auf den Sack zu Hause, wenn man 24 Stunden verbringt. Und das nur zu Hause, ohne andere Leute zu sehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist das, was einfach hilft, also was mir zumindest geholfen hat. Ne? Irgendwie versuchen...
Und was auch der Rotwein, du hast eben erzählt, ihr habt das jetzt nicht mehr flaschenweise, sondern Kanistern.
Ja, zu Hause. Wir haben das schon die Schwiegermutter aus Osnabrück hat schon aus Kanistern mitgebracht, ja.
Schmeckt das auch?
Ja, das ist sehr lecker. Okay. Ich wollte mich auch erst wehren, aber nee, das schmeckt gut und man hat, das sind 5 Liter, ne? Man hat länger was davon. Die Flaschen gehen schneller weg, sagen wir so, auch zu zweit zu Hause.
Und diese so dreimal die Woche im Treppenhaus, die Nachbarn sehen dann mit großen leeren Weinflaschen leeren rumlaufen. Die
kann man ja klein
feiern.
Das man immer denkt, die Leute müssen denken, man hat eigentlich eine Party gefeiert. Ne? Das finde ich auch so krass irgendwie.
Ich habe vor kurzem, ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere, jemand, der in der Köln-Öffentlichkeit nicht unbekannt ist, wo ich aber sicher bin, dass der einen sehr soliden Lebenswandel hat, habe ich sogar, ja, aber ich kenne Nachbarn, die wohnen da gegenüber. Also der hat zweimal die Woche geht der mit mehreren leeren Flaschen Wein zum Container. Und ich so, ja bitte, das ist doch, wo ist das Problem? Und also das ist, glaube ich, echt so ein bisschen skurril, dass da gerade die Leute irgendwie, weiß ich nicht, ja, was soll man sonst auch machen, ne?
Ja, also ja, was soll man sonst auch machen?
Du gehst viel spazieren. Du hast einen Hund, eine Straßenhündin, kann man das sagen? Kommt aus
das
Spanien,
kann man sagen.
Hast du Corona bekommen? Ich habe es noch nicht komplett kapiert.
Ist ein Tierschutzhund,
kapiert.
Kommt aber nicht aus Spanien, sondern aus Ungarn. Und ja, über einen Tierschutzverein ist sie zu mir gekommen. War schon in Köln zu dem Zeitpunkt auf einer Pflegestelle. Das gibt es halt oft, dass die Hunde aus dem Ausland, ne, dass die einmal ankommen bei Leuten, die Pflegestellen anbieten, weil dann kann man einfach so ein besseres Bild auch geben, ne? Wie ist der Hund? Weil wenn die im Tierheim eingesackt werden oder oft auch aus Tötungsstationen oder ähnlich, weiß man es nicht. Und es gibt Menschen, ja, die Hunde dann aufnehmen. Und das ist zum Beispiel auch wieder was Positives, was ich aus der Zeit mitnehme. Wir sind derzeit auch eine Pflegestelle für Hunde. Ne? Man kann auch die Zeit nutzen und dann vielleicht woanders was Gutes tun, wenn ich nicht unseren Gästen was Gutes tun kann. Ne? Das ist gerade was, wo ich vielleicht sonst nicht immer Zeit für hätte, ne? Aber wo wir gerade sagen, ja, das ist auch was. Ne? Und dann hat man ja auch wieder eine Aufgabe. Ne? Das ist dieses so,
und macht dabei etwas Produktives, Sinnvolles.
Genau, ne? Und man hilft dabei, ne? Was auch natürlich ein schönes Gefühl gibt, aber man hat auch wieder Beschäftigung. Es ist einfach eine Win-Win-Situation. Ne? Und ich glaube, das würde ich so jedem mitgeben, dass man versucht, ja, was rauszuziehen, was positiv ist oder andere Sachen. Ich lese auf einmal wieder Bücher, habe ich jahrelang keine Zeit für gehabt, sage ich ganz ehrlich, ne? Ein Buch lesen, abgefahren. Hm. Auch da mal ein Mittagessen zu Hause zu essen oder sowas, ne? Oder geregelte Mahlzeiten. Also,
geregelte Mahlzeiten.
Wisst ihr, ja, also so Zeiten zu haben, was? Ne? Also, was in unserem Job eher selten ist, ne?
Da haben wir, den Vorteil, Anführungszeichen, dass wir wirklich, aber Daniel, glaube ich, wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht, aber bei dir ist ja auch so, wir haben einen anderen Rhythmus als Gastronomen, wenn das Leben normal ist, ohne Pandemie. Und der
absolut.
Ist mal gebrochen, was uns, unseren Familien, unserem normalen Leben, du sagst Mahlzeiten,
genau
ist die Tagesthemen zu gucken.
Ja.
Das habe habe ich als Student noch gemacht, danach nie wieder, ne, aufgrund der Arbeitszeiten. Und dass sowas möglich ist, ist, glaube ich, für uns so ein bisschen erhellend gerade.
Genau das. Und da muss ich auch erst sagen, zuerst dachte ich so, was soll das, ich jetzt doch nicht auf einmal, ich will keinen geregelten Tagesablauf. Ne? Also das hört sich jetzt so an, als ob ich das alles so toll sah. Das ist mir am Anfang mega schwer gefallen. Ne? Natürlich, ich dachte so, was? Nee, auf gar keinen Fall. Aber ne, als ich dann irgendwann gesagt habe, so, nee, es hilft ja nichts. Ne? Wir müssen alle da durch. Und das meine ich mit diesem, ja, dass man sich vielleicht eine andere Aufgabe sucht oder irgendwie versucht zu sehen, das ist jetzt vielleicht nicht so spaßig, aber sonst könntest du es nicht machen. Vielleicht ist es deshalb auch gut. Ne?
Ja, schon auf jeden Fall. Man darf sich halt nicht zu sehr dran gewöhnen. Also merke ich zumindest bei mir selber, dass man echt so ein bisschen anderes Leben führt und sich da schon da in so einen Flow reinkommt, den man sonst nicht gewohnt ist. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir wieder auf die Straße dürfen irgendwie.
Ja.
Du bist seit 6 Jahren ziemlich genau auf den Tag, fast genau auf den Tag, hast vom ersten Tag an die Bagatelle begleitet, den Laden hier in der Südstadt geführt, bist dann reingekommen, hast dich auch übergeordnet um die anderen Läden gekümmert und bist, man kann es glaube ich so sagen, ohne dich gäbe es die Bagatelle wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin manchmal so ein bisschen Harakiri, meine Frau auch in manchen Punkten und ich glaube, ohne dich tatsächlich wäre vieles nicht so gelaufen und hätte so funktioniert, wie es ist. Ist das nicht irgendwie auch, also hat man nach 6 Jahren nicht mal die Schnauze voll oder ist einfach nett oder ist irgendwie... Sag mal was zu 6 Jahren Bagatelle. Sei immer, offen und ehrlich.
Ja, man hat immer wieder mal die Schnauze voll. Ne? Ab Tag 1 auch. Und ich glaube, das ist auch, das gehört dazu. Aber ich bin in der Gastro, also ich habe immer Gastronomie nebenher gemacht, neben meiner Ausbildung, neben meinem Studium. Da ist irgendwie, das ist mein Herz, Gastro. Und ich glaube, das ist.
Also, Zuhörer, welche Ausbildung, welches Studium?
Ich habe eine Ausbildung gemacht als Werbekauffrau, aber im Veranstaltungsbereich. Da gab es halt noch nicht den Beruf Veranstaltungskaufleute. Als ich fertig war mit der Ausbildung, kamen die Veranstaltungskaufleute das erste Jahr und habe danach wirklich Pädagogik und Germanistik studiert. Bei Pädagogik sage ich gerade immer, das kommt mir total zugute, auch in der Gastronomie. definitiv. Ja, das sind ne, so der Weg. Aber wie gesagt, das Herz war immer in der Gastro auch hingekommen, wie es so Klassiker ist. Ne? Wie, glaube ich, es ganz vielen Studenten geht, man muss Geld verdienen und was man gut nebenher machen kann und auch gutes Geld verdienen kann, recht flexibel auch immer, ist Gastro, ne? Wenn man gewillt ist, abends zu arbeiten. So. Und da war ganz schnell ja, mein Herz dabei. Das ist so die eine Seite. Dann kam die Bagatelle dazu. Ich weiß noch, ich war damals eigentlich auf Jobsuche in einer neuen Agentur, ja. Weil ich in der alten Agentur aufgehört habe, einfach um nochmal was Neues anzufangen, auch nach 4 Jahren oder 5 Jahren in der gleichen Agentur. Und dann, ja, Daniel und ich kennen uns schon länger, auch so genau aus diesem Gastronomie-Gedöns, ne, und über Freunde. Und dann stolperten wir nochmal, ich glaube auch nach längerer Zeit nochmal wieder gesehen. Dann kam so die Idee auf und dann habe ich auch gedacht, ja, hast gerade nichts anderes, machst du mal, sage ich jetzt mal so ganz lapidar, ne, und Gastronomie lebst du eh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals gedacht, das machst du 2-3 Jahre, aber voll Gastronomie doch niemals. Ja, und dann kam die Bagatelle und das ist einfach... Das ist Familie. Ne? Ich kann das nicht anders erklären. Das ist Familie, die man total liebt, ohne Wenn und Aber, die auch ab und zu sowas von auf den Sack geht, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, das kennen wir alle. Und deshalb ja, bin ich geblieben. Und dann ist natürlich auch immer so ein Stück weit was gewachsen. Ne? Da kamen immer neue Ideen. Ich sage immer so, der Ideengeber ist auf jeden Fall der Daniel. Und dann macht man mit weiter, weil man spannend findet. Ich glaube auch, weil man sich ergänzt, würde ich jetzt mal so sagen. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Wir sind unterschiedlich und das macht es, glaube ich, aus. Wir sind komplett unterschiedlich, aber dadurch ergänzen wir uns gut.
Sarah hat mich so oft zurückgepfiffen und es war so gut.
Und, genau, und wenn man da an der Stange bleibt und dann zusammen auch arbeitet, entwickelt sich das ja auch weiter, ne? Ich glaube, am Anfang denkt man öfter mal, boah, der Daniel geht auf den Sack, weil der so viele Ideen hatte. Daniel hat wahrscheinlich auch am Anfang ganz oft gedacht, was will die jetzt wieder? Weil ich komme immer mit irgendwelchen Listen und Post-its und man muss noch dies und das und da. Ne? Und ja, das hat sich so weiterentwickelt und ich kann mir, also wie gesagt, es gibt immer wieder Momente, wo ich auch denke, so, boah, nervt mich das jetzt, aber ich glaube, das gehört dazu. Und dann kommt hinzu, die Bagatelle ist gewachsen und hier ist es einfach wie ein Baby. Ne? Und wie gesagt, Familie, dann kommt auch ganz groß mein Team hier. Ich könnte, also für die würde ich sterben. Ne? Es ist und da genau dasselbe. Das ist, die gehen mir manchmal sowas von auf den Sack, dass ich am liebsten alle am selben Tag kündigen würde. Aber grundsätzlich ist das was nie im Leben. Die sind immer parat, die sind immer da und man streitet sich, man liebt sich und dann macht man weiter.
Du stehst
weiter.
Schon, das merkst du manchmal. Also, du stehst immer vor denen. Das ist wirklich gigantisch.
Also das ist so. Ja, ohne die wäre ich auch nicht immer. Hier. Und das sage ich ganz, also ne. Voll ohne gut. Dieses ganze Drumherum im Team wäre ich nicht hier, definitiv.
Sehr,
nicht.
Sehr schön. Also das finde ich wirklich
großartig. Also ohne Wenn und Aber.
Aber ich stelle eine Frage, ich will Daniel nicht hören, würde ich auch nicht stellen. Ich stelle sie trotzdem.
Hau rein.
Wie erklärst du dir die Erfolgsgeschichte der Bagatelle? Also die gibt es ja durchaus. Es ist erweitert worden, multipliziert worden. Es gibt verschiedene Standorte, verschiedene Fäden. Und überall ist der Zulauf groß. Das kann man ja so sagen. Und jetzt erklär mal jemandem, ich bin auch Gastronom, wie du weißt, aber der nur gegenüber wohnt und jeden Tag was hier zu laut und zu voll findet. Warum ist es hier so voll? Warum kommen die Menschen so gerne zu euch?
Ich werde das öfter gefragt, ne? Sei es von Freunden, Familie, Gästen und so weiter. Ich frage mich das selber auch ganz oft. Ich frage mich das auch heute noch, ne? Ganz oft, wo viele vielleicht so sagen, so, ja, aber die Bagatelle, das läuft ja ganz gut. Ne? Und ich hinterfrage das immer wieder und ich kann ganz, ich sage es ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau.
Okay.
Also ich glaube, wir haben, also da ist ein tolles Konzept entstanden und ja, es gibt wirklich Momente, wo ich mich manchmal wirklich auch frage, so, warum? Und dann komme ich wieder darauf zurück, was ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, das ist das, wie wir es auch leben. Ne? Und wir leben das alle, wirklich. Also wir leben das von unserer Putzfee bis, also wirklich jeder hier. Und aber ich
was
glaube,
ist das?
Dass,
was meinst du mit das?
Dass wir unser Ziel ist oder das, was wir vom Herzen gerne machen, ist, Menschen glücklich zu machen. Menschen glücklich zu machen, zu bewirten und das aber auf eine Art und Weise nicht. Wir sind total korrekt und machen alles richtig. Im Gegenteil, wir sind immer ein bisschen Harikiri und immer chaotisch. Aber das geben wir auch offen zu und wir machen einfach. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, also dieses, dass wir das von Herzen gerne, wir wollen unsere Gäste, die sollen hier sein, als ob sie in einem Wohnzimmer sitzen. Und nicht in irgendeinem Restaurant, die sollen sich wohlfühlen. Die sollen zu uns gehören und wir zu denen. Ich glaube, das ist so das,
ist auch spürbar, das
was es ausmacht. Und wie gesagt, da gehört genauso auch, wie ich eben wieder gesagt habe, das läuft natürlich auch mal was schief. Ne?
Oh ja.
Oder auch vieles sogar. Das eben, ich denke auch manchmal so.
Das ist ein bisschen Konzept, kann man ja sagen. Irgendwie. Na, also es ist schon, ja, vielleicht sollte ich da jetzt gar nicht so sagen. Es läuft ja wirklich auch durchaus einiges verkehrt, aber wir machen halt das, was wir können in dem Moment. Das ist auch einer der Gründe, warum wir versuchen, nicht teuer zu sein, weil wir sagen, wir können nicht einen gewissen Preis nehmen, weil wir halt Fehler machen. Mhm. Und viele Gäste nehmen das, glaube ich, wir haben hier Leute, gerade in der Südstadt, vom einfachen Handwerker bis Millionäre aus Hahnwald. Und das ist scheißegal, jeder wird gleich behandelt, jeder hat sich zu benehmen, wer sich nicht benimmt, der geht, Punkt, Ende aus, auch wenn wir Fehler machen. Und da ist so ein Ding irgendwie gewachsen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass Rea, also meine Frau, ich bin ja nach außen immer was lauter, aber Rea auch im Hintergrund, die am Ende auch, wenn Sarah und ich uns da so auseinandersetzen mit verschiedenen Themen, dann trifft sie halt die Entscheidung. Und das ist auch immer ganz gut. Sie macht das mit viel Herz und ich glaube, dass so eine gewisse Gemütlichkeit, dass ein Laden voll ist, dass es laut sein darf, was mir selber auch auf den Sack geht, wenn ich irgendwo sitze, wenn es zu laut ist, aber viele mögen das. Und ich glaube, so spielt das irgendwie alles zusammen. Wir haben immer den Fokus oder ab einem gewissen Zeitpunkt darauf gelegt, dass wir Außengastronomie haben wirklich, weil wir sitzen selber, wir rauchen alle und sitzen selber selbst im Februar draußen oder so. Und das machen viele andere auch. Also gerade in der Südstadt, die Leute sitzen, wenn 12 Grad sind, dann geht man raus. Das kann man an so netten Plätzen dann schön machen. Immer kommt irgendwo an irgendeinem Tisch jemand vorbei und grüßt jemand und es hat so ein bisschen, ja.
Ja, und ich glaube, das ist genau, das ist auch immer das, was ich sage, so, das ist das auch, was die Bagatelle ein Stück weit auszeichnet, ist eben, dass ganz unterschiedliche Menschen hier sind. Ne? Es sind junge Familien hier, es sind Ältere hier, es sind, es kommen so alle Generationen auch zusammen. Und das ist auch das, wenn wir normal arbeiten können, muss ich jetzt wieder sagen, ne? Weil das ist auch was mir ganz, ganz schwer gefallen ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder arbeiten können. Da kam auch, wir haben zum Beispiel auch aus der Zeit, wo wir wieder arbeiten konnten im Sommer, glaube ich, positive Dinge rausgezogen, was man mitnimmt, auch egal, ob Corona ist oder nicht, so in der Organisation und sowas. Also ich finde auf jeden Fall, dass man arbeitet konzentrierter, wenn ich das so sagen darf. Ne, man arbeitet anders. Da gibt es so Kleinigkeiten, dass wir Gäste viel konkreter annehmen mussten. was auch genervt hat, sage ich ganz ehrlich, in gewissen Phasen. Aber man kriegt so eine bessere Organisation hin einfach, finde ich.
Wir fanden es gar nicht negativ, dass man Leute annehmen musste, genau, wenn man sie gesetzt hat, den Tisch erstmal desinfiziert hat und sauber gemacht hat. Das war eine ganz andere Grundordnung drin, die aber zumindest bei uns im Sommer, so ehrlich müssen wir sein, nicht dazu geführt hat, dass wir eben bei gutem Wetter, alles was drin war, war driss, aber was draußen war, keine Umsatzeinbußen hatten, weil man da auch echt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mehr auf den Punkt arbeiten konnte. Ne?
Also ja, genau. Also das ist so, dass mehr auf den Punkt arbeiten, das Positive. Und jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, was
das
ich
macht
eigentlich
gar
erzählen
nichts,
wollte.
Wir quatschen jetzt auch tatsächlich schon wieder seit knapp 25 Minuten.
Du hattest recht, es geht ganz schnell.
Das geht total krass schnell. Deshalb kommen wir auch bei dir zum, wo gehst du gerne hin, wenn du die wenigen freien Tage, die du hast, das muss man sagen, der einen oder anderen Abend, aber wo gehst du gerne essen? Wo genießt du die Freizeit? Mit wem genießt du die? Was machst du dann?
Also ich bin der ganz typische, also ich glaube Kölner Südstädter noch mal viel, viel mehr, auch wenn ich in Weinthal wohne. Ich gehe seltenst eigentlich nie, also ich muss gar nicht lügen, nie über die Grenze der Südstadt
das
heraus.
Macht kein Südstädter.
Mich verfluchen auch viele, mich verfluchen Freunde, die nicht in der Südstadt wohnen. Und hier in der Südstadt gehe ich total gerne in die Speisekammer auf jeden Fall. Ich gehe total gerne in die Weinkneipe. Wo ich lange dachte, da gibt es nur guten Wein, aber es gibt unglaublich gutes Essen dort, kann ich nicht anders sagen. Also ich gehe wirklich gern dorthin und auch oft dorthin. Ja, das sind so zwei, die mir spontan direkt einfallen.
Ich sehe dich am häufigsten hier beim Costa sitzen.
Stimmt, oh Gott, das habe ich jetzt wirklich vergessen. Stimmt, das auch noch definitiv beim...
Auf der Alte Burger?
Genau,
Dialog.
Auf der Alte Burger im Dialog. Immer wieder.
Tolles Lokal.
Das ist wie in Griechenland, oder? Also es ist einfach, aber es ist halt...
Es ist einfach,
in der Taverne sitzt
irgendwo. Genau, das Essen ist total lecker und auch definitiv ist der Punkt, die haben mit Beheizung und so weiter schon lange vor Corona das sehr optimal mit Trennwänden außen und guten Heizstrahlern gelöst. Also man kann sehr lange draußen
sitzen. Rauchen und draußen sitzen.
Ja, cool. Definitiv.
Und dein Lieblingsessen, Sarah, was ist das?
Zu Hause, was?
Mein Lieblingsessen, wir hatten es eben schon, ne? Käse, Käse, Käse. Ich kann kein...
Deshalb ne?
Ansonsten, genau, nein, ansonsten, ich bin großer Fan von gutem Fleisch. Ja. Also mit einem guten Steak, Rinderfilet oder was auch immer, kriegt man mich immer. Aber auch so Meeresgetier. Und dann aber so richtig so Oktopus. Ja. Ich komme, meine Mama hat schon immer sehr, sehr gut gekocht, selbst obwohl sie vier Kinder hat, auch
verdient
für uns
gut,
vier. Da gibt es zum normalen Essen schon mal. Ja.
Cool.
Perfekt.
Vielen Dank. Ich danke euch, dass ich hier sein konnte.
Wir danken dir als Co-Gastgeberin, dass wir regelmäßig nutzen dürfen. Und,
Nee, ihr könnt das besser als ich. Also ihr seid die Gastgeber.
Aber diese Räume hier ja auf jeden Fall auch. Und da bist du ja auch Gastgeber.
Wie gesagt,
Dankeschön. Und hoffentlich ganz bald auf dem Kölsch und Grace in Wein in der Südstadt, wo lokal wieder voll sind, das Leben normaler ist. Entschuldigung, wir überziehen jetzt gnadenlos. Ich habe dich immer als unglaublich reflektiert und sehr realistisch wahrgenommen. Sag uns beiden nochmal, wann die Kneipen wieder aufmachen in Köln.
Ja, ich glaube, dass wir eher die Letzten sein werden, die wieder aufmachen. Also ich glaube, das ist uns allen klar. Ne? Es werden erst Schulen, Kitas, Einzelhandel und so weiter. Wir müssen auf schönes Wetter setzen, glaube ich. Das muss sich wieder nach draußen verlagern. Ja, ich gehe auch wirklich auf April, Mai frühestens, sagen wir.
So, jetzt brauche ich
Schnaps. Ganz ehrlich. Ich kann, ja.
Du solltest realistisch ehrlich
sein. Ich sage es wirklich ehrlich.
Ja, okay. Wir machen nach dir ein kleines Päuschen. Du hast einen Musikwunsch frei. Was möchtest du jetzt hören und nach deinem Podcast, im Podcast. ich mache mal neu, Entschuldigung.
Lass weiterlaufen,
komm. Lass weiterlaufen, auch gut. Mensch, wir haben noch nie was geschnitten. Man ist hier irgendwie dekadent. Also nichts geschnitten. Liebe Sarah, dein Lieblingswunschlied jetzt Anfang Februar. Was möchtest du hören?
Ich brauche definitiv, also ich möchte auf jeden Fall hören, Annemai Kanterei, Tommy. Und das wirklich für mein Team. Wir haben das gehört, letztes Jahr Karneval war das unsere Hymne sozusagen. Und wir haben das gehört beim ersten Lockdown, als wir geschlossen haben und echt Rotz und Wasser geheult. Und beim zweiten auch. Perfekt. Und ich krieg jetzt schon wieder, es ist so, genau das, da muss ich überhaupt
nicht
überlegen.
Jetzt kannst du heulen, ist okay.
Ja, ich heul auch, wenn ich es höre. Dankeschön.
Ja, ich heul auch, wenn ich es höre.
Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh. Ich will mal wieder am Rhein stehen, einfach hineinsehen, zuschauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommy, ich glaub, ich hab Heimweh. Vielleicht liegt es am Licht und wie's sich gerade bricht, oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy, vielleicht ruf ich an, damit du sagst, irgendwann, irgendwann, irgendwann fangen wir hier zum letzten Mal von vorne an. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder die Magie können, alle in Köln geboren sind. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder die Magie können, alle in Köln geboren sind. Geboren sind. Geboren sind. In der Stadt, in der wir jung und dumm waren und unverwundbar, weil alles so bunt war. Und es war immer klar, irgendwann kommt der Tag, an dem wir beide gehen. Wir wollten immer was sehen, so viel wie es geht und überall auf der Welt. Alle Wege führen nach Rom und irgendwann zurück nach Köln. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder die Magie können, alle in Köln geboren sind. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder die Magie können, alle in Köln geboren sind. Geboren sind. Geboren sind. Ich glaub, ich hab Heimweh. Tommy, ich will am Rhein stehen, einfach hineinsehen, kalt Getränk und eindrehen. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder die Magie können, alle in Köln geboren sind. Geboren sind. Geboren sind.
Ja, hallo zurück. Willkommen. Ihr habt alle Tommy gehört, seid gerade durch die Wohnung oder durchs Büro oder im Auto seid ihr vielleicht gerade, wenn ihr das hört, und habt ein bisschen mitgesungen wahrscheinlich. Julia Hussmann ist hier. Ganz spannende Person, wie ich finde. Bis 28 Jahre alt.
Genau.
Sehr jung damit. Aufgewachsen am Niederrhein, kann man das so sagen?
Auch richtig, ja.
Auch richtig. deine Eltern haben Spargelhof gehabt, womit wir gleich mal einen entspannten Einstieg finden vielleicht. Wie war deine Jugend am Niederrhein? Wie war deine Kindheit? Was hast du gemacht? Was hast du getan? Was, Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Ja, hallo, erstmal auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, Daniel. Ich freue mich heute, hier ein bisschen was erzählen zu können über mich und die Köln Business. Und erstmal zu meiner Jugend am Niederrhein. Genau, also du hast es ja schon erwähnt, mein Vater hatte einen Spargelhof. Und ja, im Prinzip bin ich also mitten auf dem Land aufgewachsen.
Wo genau am Niederrhein ist das?
Alpen, das liegt genau, im Kreis Wesel, Xanten, die Ecke. Genau, mit Hund, Katze, Pferd, direkt am Wald, also viel Zeit in der Natur verbracht. Ich habe 2 Schwestern, genau, auch mit denen natürlich eine schöne Kindheit gehabt. Und ja, im Prinzip, bis ich 18 war, habe ich dann da am Niederrhein gewohnt, auch da mein Abitur gemacht und dann bin ich zum Studium in die Niederlande gezogen.
Das habe ich gelesen tatsächlich in Vorbereitung auf das Gespräch. Wir haben immer gesagt, wir bereiten uns nicht vor. In deinem Fall habe ich es gemacht, mir das angeguckt. Du warst ja nicht nur in den Niederlanden hast du studiert, sondern bist dann echt rumgekommen.
Mhm. Genau.
Du warst in verschiedenen Teilen der Welt und warst so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber so ein bisschen das, nicht Wunderkind, aber du hast einen irren Job angenommen mit 23, 22, 21. Mit 21, was hast du da gemacht?
Genau, also mit 21 habe ich im Sauerland angefangen, damals auch ein eher verwunderlicher Schritt, zumindest für meine Kommilitonen. Also ich habe ja erwähnt, dass ich in den Niederlanden studiert habe und das war eben internationales Tourismusmanagement. Das heißt, der Weg ging da eher so in die große, weite Welt, vor allen Dingen auch für meine Kommilitonen, die danach irgendwie eher nach Köln, Berlin oder auch eben außerhalb Europas zum Teil sogar ihren weiteren Weg gesucht haben. Und für mich war aber wichtig, ich habe Tourismusstudium mit Schwerpunkt Regionalentwicklung gemacht und das Thema der Regionalentwicklung fand ich einfach super spannend. Und genau, dann gab es eben diese Stelle im Sauerland, wo auch keine Berufserfahrung in der Stellenbeschreibung vorgesehen war. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, versuch's es doch mal, weil die Stelle wirklich super spannend klang damals.
In Altena?
Genau, in Altena. Und was mich besonders an dem Job gereizt hat, war eben, dass die Stadt wirklich riesengroße Probleme hat. Ganz im Gegenteil von Köln, will nämlich in Altena eigentlich jeder wegziehen. Es ist die Stadt mit dem, oder war es zumindest damals, und ich gehe davon aus, es ist immer noch so, die Stadt mit dem höchsten Bevölkerungsrückgang in NRW, also wirklich in jeder Statistik im negativsten Bereich aufgetaucht. Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, dass da ja Akteure vor Ort sind, die wirklich viel bewegen, coole Stadtentwicklungsprojekte. Und ich gesagt habe, Mensch, trotz dem ganzen Wegzug müssen da Menschen sein, die daran glauben. Und da hatte ich einfach Lust, da mitzuwirken.
Voll gut. Das heißt, du warst mit 21 Geschäftsführerin des Stadtmarketing in Altena.
Genau.
Da werden doch auch ein paar Leute geschluckt haben vor Ort, oder?
Und selbst ich habe geschluckt, denn der Witz an der Sache war, dass ich das selber erst in meiner ersten Arbeitswoche erfahren habe und nicht beim Einstellungsgespräch, als dann mein Vorgesetzter sagte, ihre Vorgängerin war ja die Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins und ich dann habe 2-3 Sekunden überlegt und meinte so, okay, und das bedeutet, dass ich diesen Job jetzt habe. Genau, richtig. Und ja, das hat natürlich zum Teil auch innerhalb der Stadt zu ja, Verwunderungen geführt und es dauert dann vielleicht manchmal ein bisschen länger, bis man auch wirklich die Wertschätzung erfährt oder auch ja, auf Augenhöhe gesehen wird, aber das hat dann eigentlich über die Projekte immer ganz gut funktioniert.
Und du bist dann nach Altena auch gezogen selber oder in die Gegend?
Genau, ich bin auch nach Altena gezogen. Ich habe da am Anfang wirklich auch überlegt, will ich jetzt nach Altena in diese Kleinstadt ziehen? Letzten Endes hat dann aber für mich auch auf jeden Fall dafür gesprochen, dass ich mir einen kurzen Arbeitsweg gewünscht habe. Und in Altena natürlich auch super günstige Mieten waren und ich dementsprechend eine echt schöne Wohnung hatte. Zu den Konditionen könnte ich in Köln vielleicht ein WG-Zimmer mieten. Also insofern war das dann eigentlich auch schon ganz gut. Und es war ja für mich vor allen Dingen auch nicht aus der Welt. Also ich hatte auch noch viele Freunde, die in NRW gewohnt haben. Und damals war mein Leben dann tatsächlich eher so, dass ich an den Wochenenden eben viel unterwegs war und ja, mehr in der Woche in Altena.
Was stößt man dann an in so einem? Also ich reise selber gerne in die Region, der Martin auch ist ja, gerne in Deutschland unterwegs. Also wir finden das spannend, was da ist, weil da schlummert so unglaublich viel in Deutschland. Ja. Selbst innerhalb von einer Stunde oder zwei, was man von Köln aus erreicht, ist eigentlich gigantisch. Aber es wird so viel versemmelt und versaut. Mhm. Das heißt, in Altena, was konntest du da anstoßen oder was konntest du da machen, was konntest du erreichen?
Also für mich war interessant, ich war ja eigentlich als Tourismusmanagerin eingestellt und ich habe dann aber relativ schnell zum Bürgermeister gesagt, ich möchte ja eigentlich keine Touristen anlocken und stark ins Marketing einsteigen, wenn vor Ort der Ortskern irgendwie nicht attraktiv ist. Also es war dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und dann hat er mir auch sehr schnell eben das Management für die Innenstadt übertragen. Also es war super unkompliziert.
Kurze Wege.
Kurze Wege, schnelle Aufträge. Und genau, dann habe ich eben überlegt, okay, was kann man machen? Die hatten in der Innenstadt bei 60 Geschäften 50% Leerstand. Und dann ist es natürlich schwierig, zahlreich, also sage ich mal mindestens 5 bis 10 Interessenten zu finden, die sagen, ich mache das hier für ein Jahr, weil das Risiko ist eigentlich viel zu groß. Und die Gründe, die dafür sprechen, die sind ja dann doch irgendwie relativ dünn gesät. Was aber unser Vorteil war in dem Fall, dass da ein großes regionales Projekt in der Umsetzung war, was mit eben über 7 Millionen Euro gefördert war. Und zwar hat die Stadt Altena eine Burg. Und diese Hochburg wurde in diesem Projekt mit einem Aufzug, der in den Berg hineingebaut wurde, mit der Stadt verbunden. Und dieser Aufzug hatte nämlich gleichzeitig auch noch so ein Edutainment-Konzept, also Education und Entertainment, was dann nochmal eine zusätzliche Attraktion war. Und da konnte ich eben sagen, okay, wenn dieser Aufzug kommt, kommt natürlich auch mehr Frequenz in die Innenstadt. Wir können die Burg anbieten, das ist ein super Tourismusfaktor. Und dann macht es auch Sinn, dass hier neue Geschäfte öffnen. Und dann habe ich eben ein Pop-Up-Store-Projekt für Altena umgesetzt, weil da natürlich wirklich der Vorteil ist, also wer Pop-Up-Stores nicht kennt, temporäre Geschäfte, kurz gesagt. Und das vermindert natürlich vor allen Dingen auch das Risiko dann und erhöht den Testcharakter. Und da waren dann wirklich super viele Leute in der Region, wo ich auch überrascht war, die gesagt haben, Mensch, ich habe immer schon hobbymäßig geschneidert, ein anderes Hobby gemacht oder ein junger Modedesigner, der gesagt hat, ich möchte da meinen ersten Store wagen. Und so hat das eben wirklich dann dazu geführt, dass ja aus der Bevölkerung ja viele neue Geschäftsideen entstanden sind und auch umgesetzt wurden.
Voll gut. Das hat dann auch geklappt?
Und hat super gut funktioniert. Also zu meiner Freude hatten wir in dem ersten Jahr, in 2014, 14 Pop-Up-Stores. Davon hat sich die Hälfte dann auch erstmal für eine längerfristige Ansiedlung entschieden. Das war eigentlich eine sehr gute Quote, weil die anderen 50%, da war eigentlich von vornherein klar, dass die nicht weitermachen würden. Zum Beispiel hatte ich auch als Wirtschaftsförderung einen eigenen Pop-Up-Store, um das Projekt am Anfang ein wenig anzuschieben. Okay. Also da sind wir selber auch irgendwie sehr hands-on unterwegs gewesen.
Was habt ihr da gemacht?
Konkret? Wir haben die Souvenirs vom Stadtmarketing verkauft und hatten den Store irgendwie ganz witzig ausgestaltet. Und ich hatte so eine kleine Fotoaktion gemacht. Und zwar hatten wir den Slogan Freiwillig in Altena und dann haben wir in dem Geschäft Fotos von den Leuten gemacht, Polaroid-Fotos, und die konnten darauf schreiben, warum sie freiwillig in Altena wohnen, weil das ja immer so ein bisschen das Thema war. Genau, das war so im Prinzip.
Wie lange warst du in Altena tätig?
2,5 Jahre.
Genau. Und bist dann abgeworben worden oder wie ging es dann weiter?
Nicht abgeworben, ich habe mich selbst dazu entschieden, nach Südafrika zu gehen und habe da dort ein halbes Jahr lang ein soziales Projekt gemacht, und zwar in den Armenvierteln und beziehungsweise zuerst gesagt in einem kleinen Ort wiederum, also wieder ähnlich wie Altena, diesmal hieß der Ort Aliwal North und der lag zwischen Kapstadt, Johannesburg und Durban, aber von allem mindestens 6 Autostunden entfernt. Also irgendwo im Nirgendwo. Und da war ich eben, wie gesagt, einmal in den Armenvierteln unterwegs, habe da mit den Kindern gespielt, Hausaufgabenbetreuung gemacht, solche Dinge, aber auch an einem Tourismus-College unterrichtet. Und das war für mich natürlich wieder eine super gute Kombi. Und ja, auf jeden Fall eine super aufregende Zeit auch.
Hört sich super an. So, aber jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Mhm. Wie hat sich der Weg dann nach Köln geführt?
Genau, der Weg nach Köln ging erstmal noch über ein Masterstudium in Barcelona und auch
du
verschiedene.
Du bist ja wirklich unheimlich über Masterstudium.
Ja. und auch eine Zwischenstopp in Berlin. Da habe ich bei einem Startup nochmal gearbeitet, war dann danach etwas über ein Jahr selbstständig, habe verschiedene Projekte gemacht, die auch sehr, sehr spannend waren. Allerdings habe ich schon für mich gemerkt, dass ich auch gerne an einem Ort wirklich mit Menschen auf längere Sicht was aufbauen möchte, dass mir das im Prinzip wie in Altena schon super gut für mich gepasst hat. Ich aber natürlich irgendwo noch eine andere Stadt, eine andere Herausforderung gesucht habe und dann kam die Stelle bei der Köln Business Wirtschaftsförderung und ich habe gedacht, das ist irgendwie eine gute Kombination aus Stadt, Gestaltung, aber gleichzeitig auch modernes Unternehmen und ja, Unternehmertum im Allgemeinen und genau.
Jetzt musst du uns tatsächlich was über die Köln-Business erzählen. Mir begegnet das immer wieder, auch dem Martin, wenn wir mit EG Kölner Gastro, wir haben mit IHK gesprochen, da kam das dann uns auf den Tisch gelegt. Hier nimmt es ja Presse, man kriegt so in etwa mit, es ist ausgelagert worden von der Stadt, die hat quasi eine GmbH gegründet, um die Stadt wirtschaftlich zu fördern in verschiedenen Bereichen. Was macht die, also ich glaube kaum ein Hörer weiß das, sei denn ist in Lokalpolitik unterwegs oder so. Was macht die Köln Business? Was ist das für ein, doch ja, so ein, um das auch nochmal den Leuten draußen zu erklären, ist eine GmbH, eine Gesellschaft, eine Firma, wie auch immer man das nennen mag, die recht viel macht? Die, wo viele darauf angewiesen sind, die Dinge stärkt, macht und tut und ich glaube auch recht viel Power und vielleicht Macht hat in so einer Stadt. Was passiert da? Was ist da los?
Sehr ehrenvolle Aufgabe, das jetzt den Hörern zu erklären.
Uns beiden auch.
Und auf jeden Fall auch ein sehr, sehr umfangreiches Thema, was wir da begleiten. Also zum einen, du hast es ja schon angesprochen, die Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH wurde vor circa 2 Jahren ausgegründet aus dem ehemaligen Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Köln. Das ist erstmal ein Prozess, der in vielen Städten passiert, einfach weil eine Wirtschaftsförderung, der Name sagt es schon, natürlich auch sehr nah an den Unternehmen dran ist. Und dann ist natürlich eine Aufstellung als GmbH, die unternehmensnah ist, auch da wichtig, um da die Anknüpfung zu finden. Und gleichzeitig macht unsere Positionierung deutlich, was dann auch irgendwo unsere Rolle ist, nämlich dass die Köln Business im Prinzip zwischen Unternehmern, Politik und Verwaltung in diesem Dreieck eigentlich in der Mitte ist und zwischen den unterschiedlichen Akteuren vermittelt. Wir sind ja eine Tochter der Stadt, das heißt, unsere Entwicklung gehen immer mit der Stadt und nicht gegen die Stadt. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle hervorzuheben. Und gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch die Interessen und spannenden Konzepte, die Unternehmer haben, in die Verwaltung reintragen und da entsprechend auch Impulse geben.
Was ja in Köln jetzt wahrscheinlich nicht der leichteste Auftrag ist, oder?
Nee, nicht der leichteste, aber wieder eine gute Herausforderung auf jeden Fall. Es dauert definitiv schon mal länger als in so einer Kleinstadt, weil da einfach wirklich kürzere Wege sind. Das ist aber völlig normal. Plus, was natürlich für Köln dazukommt, dass Köln eine Stadt mit sehr, sehr hoher Anziehungskraft ist, wo ein sehr großes Investitionsinteresse auch da ist von Unternehmern und dementsprechend natürlich auch von allen Seiten Anfragen reinkommen, die man dann in unserer Funktion auch viel stärker filtern muss. Also nochmal zurückblickend auf Altena, da war ich froh, wenn ein Angebot reinkommt. Und dann hat man eigentlich gesagt, wo möchtest du hin? Hier ist eine Fläche. Und in Köln haben wir so starke Flächenkonkurrenzen, einfach weil die Stadt so, weil da so große Begehrlichkeiten
attraktiv ist,
sind, also attraktiv ist, dass man da ganz genau hinschauen muss und eine viel stärkere Strategie auch braucht, welche Qualität wollen wir eigentlich am Standort haben. Und das ist natürlich auch ein weiteres wichtiges Thema für uns, auch zum einen den Blick auf die Gesamtentwicklung der Stadt zu haben, welche Unternehmer haben wir, welche Akteure sind wo unterwegs, welche Projekte gibt es schon und da auch zu schauen, wo können wir wirklich unterstützen.
Und
genau, ja.
Ich will nicht reingrätschen, aber was genau machst du da? Was ist dein Part?
Mein Themenfeld, da komme ich vielleicht noch mal kurz zum Organisationsaufbau. Wir haben intern 4 verschiedene Säulen. Die 4. Säule ist intern HR, also betrifft jetzt nicht die Außenwelt. Und die anderen 3 Bereiche sind einmal der klassische Unternehmensservice, wo es auch um die Ansiedlung geht, Standort, Vermittlung, Immobilien-Thema gehört dazu. Auch der Bereich Internationales für internationale Ansiedlungen von Unternehmen. Der 2. Bereich ist das Business Development und der ist mit der Ausgründung neu dazugekommen. Und in diesem Bereich bin ich auch angesiedelt, deswegen gehe ich da gleich noch mehr drauf ein. Und der 3. Bereich ist unsere Marketingabteilung, die natürlich einmal unsere Arbeit nach außen kommuniziert, aber auch Standortmarketing für Köln macht. Und in meinem Bereich Business Development haben wir einmal 8 verschiedene Leitmärkte, die für die Zukunftsfähigkeit von Köln identifiziert wurden. Das heißt, es sind Themen wie IKT, Forschung und Wissenschaft, Kreativwirtschaft, Destination, Gesundheit, Life Science, wo man sagt, das sind Themen, da gibt es Potenziale und da können wir den Standort auch mitgestalten. Und dann gibt es in diesem Bereich noch die Startup-Unit, die dann wiederum sich um die Vernetzung von Startups und Unternehmen kümmert. Aber das ist auch nochmal so eine eigene Gruppierung bei uns. Das ist aber so jetzt im Großen und Ganzen einmal der Überbau. Und mein Thema dabei ist der Leitmarkt Destination Köln. Und dieser Leitmarkt beinhaltet die Branchen Einzelhandel, Gastronomie, für euch vor allen Dingen interessant,
ja.
Aber auch Hotellerie, Messe und Kongress, Veranstaltungen und Events. Und da geht es im Prinzip, man hört es raus, in all den Branchen um das Erlebnis Köln. Und das ist vor allen Dingen auch ein Bereich, gerade Gastronomie, Einzelhandel, aber eben auch die anderen Branchen, die zuvor eben nicht spezifisch von der Wirtschaftsförderung betreut wurden. Wo es aber natürlich wichtig ist, diese Themen innerhalb der Stadt zu platzieren.
Krass, Kram. Hilf mir mal ganz kurz, weil ich habe einen Artikel gelesen im Stadtanzeiger vor 2, 3, 4, 5 Wochen, ich weiß nicht ganz genau, dass Köln schon gerade in den Bereichen, die du ansprichst, in den nächsten Jahren Probleme bekommen wird. Mhm. Das heißt, du bist da ja gerade in einer sehr besonderen Situation. Seit 2019 bist du bei der Stadt Köln, wenn ich das richtig gelesen habe. Wo es für genau diese Branchen, Hotellerie, Messen, Gastronomie durchaus auch, aber auch viele andere Einzelhandel, extrem schwer wird. Ich sehe jetzt schon auf der Schildergasse, du gehst da lang, das war mir nicht bewusst, ich bin letzte Woche da lang gegangen. Ja, da sind Leerstand, wirklich krass. Dann ist auf der Hohestraße, da sind mittlerweile so Candy-Shops. Irgendwie so, man kann das als Pop-up abtun, aber eigentlich ist es billiger Bullshit. Also das ist wirklich das eigentlich so echt dramatisch, was passiert. Und wenn ich hier, ich krieg's nur in der Südstadt ein bisschen mit, das wird in anderen Fällen nicht anders sein, wo die kleinen Einzelhändler echt kotzen. Die haben echt ein riesig, die hatten vorher schon ein Problem und jetzt haben sie noch viel größeres Problem. Also kann Köln da allgemein ein riesengroßes Problem bekommen in den nächsten Jahren? Wie besprecht ihr das intern? Was ist da los?
Also tatsächlich ist das so, gerade wo du auch das Thema Handel ansprichst, das muss man auch immer so ein Stück weit einordnen, weil der Handel befindet sich ja weltweit und auch deutschlandweit im sehr großen Wandel und das schon seit Jahren. Jetzt kommt natürlich Corona nochmal als super Beschleuniger obendrauf und es ist wirklich so, dass das genau mein Leitmarkt irgendwie die Branchen sind, die es besonders hart trifft. Und das ist sicherlich überhaupt gar keine einfache Aufgabe. Grundsätzlich ist es ja aber auch so, dass in diesen Branchen es natürlich auch Interessensvertretungen und Branchenvertreter wie IHK, DEHOGA etc. gibt, das für uns an der Stelle ganz, ganz enge Partner sind, mit denen wir viel dann auch gemeinsam entwickeln. Und auf deine Frage, ob Köln da ein Problem bekommen könnte, man muss es auch im Prinzip wichtig so einordnen, dass das auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Also beziehungsweise, dass die Stadt so aussieht, liegt eben auch an der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist so ein bisschen Form follows Function. Ich mache das immer ganz gerne, wenn ich mir zum Beispiel Bilder anschaue, wie der Barbarossa-Platz sich entwickelt hat. Dann sieht man früher prächtige Flaniermeile mit gründerzeitlichen Gebäuden und man schaut sich das an und denkt so, wow, was ist dann passiert? Dann sieht man einige Jahrzehnte später, auf einmal fährt die Straßenbahn dadurch und heute ist es eigentlich nur noch eine riesengroße Kreuzung mit 7 Spuren. Und das ist natürlich so, dass Köln in diesem Zusammenhang auch als autogerechte Stadt gebaut wurde und das im Prinzip aber auch wichtig war, um all die Themenbelange auch irgendwie in der Schnelligkeit umsetzen zu können. Ne? Also das war ja auch irgendwo von den Menschen so gefordert und ich denke jetzt zukünftig merkt man aber schon auch in allen Bereichen, dass der Wunsch wieder deutlich größer wird, auch die Lebensqualität in den Fokus zu rücken.
Siehst du, dass das klappen wird? Also wenn ich jetzt bedenke, du warst in Altena, dann rufst du einen Bürgermeister an und sagst das und das oder dann wird was vom Land oder es gibt Fördergelder und macht man so eine Pop-up-Geschichte, das funktioniert und man erreicht in 2 Jahren was, was ja super ist. Hier streiten sich Leute seit Jahren darum, ob du eine U-Bahn vom Heumarkt da runter irgendwie bei dir, Martin, am Abend oder vorbei und weiß nicht was, wo man weiß, selbst wenn sie sich dazu entschließen würden, dauert es wahrscheinlich, und das ist jetzt noch nicht mal irgendwie utopisch, 20 Jahre. Wo wir überhaupt nicht wissen, ob da noch so viele Autos durch die Gegend fahren oder ähnliches. Kriegt man da nicht manchmal das kalte Kotzen? Also weil man dann so denkt, ey, das dauert doch viel zu lange irgendwie.
Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, was ich sage. Nein. Also natürlich hast du vollkommen recht, man braucht definitiv viel, viel Geduld und einen deutlich längeren Atem. Es ist aber auch irgendwo vollkommen klar, denn zum einen hat man eben eine viel, viel größere Attraktivität und das macht das Ganze sehr viel komplexer und es sind auch sehr, sehr viel größere Anforderungen an so eine Stadt wie Köln. Also so eine Stadt wie Altena hat eben gar keine Straßenbahn und gar kein ÖPNV. Und dann muss man sich auch fragen als Kölner, die Menschen haben sich ja trotzdem ausgesucht, in Köln zu leben und das nicht ohne Grund. Und die Menschen ziehen auch nicht ohne Grund aus so Regionen wie Altena weg, auch wenn es da natürlich auch wieder gegenläufige Trends gibt. Aber gerade für eine Stadtverwaltung wie in Köln, das Thema Flächenkonkurrenzen sorgt wirklich dafür, dass man da sehr genau hinschauen muss, welche Unternehmen man ansieht. Und nochmal dazu auch für uns als Wirtschaftsförderung, wir haben eben auch die Verpflichtung, neutral zu agieren. Das heißt, wir dürfen zum Beispiel auch keinen Wettbewerbsvorteil schaffen. Wir müssen immer schauen, wenn wir einen fördern, dann muss das daran begründet sein, dass das Angebot einzigartig ist und für Köln eben besonders wichtig, dass da also keine Konkurrenz besteht. Oder aber es muss ein Angebot sein, mit dem wir alle gleichermaßen fördern können. Und das ist natürlich dann wiederum in so einer Millionenstadt bei so vielen Angeboten auch immer schwierig. Also man muss wirklich sehr genau schauen, auch wie man die Stadt im Sinne, im Interesse aller weiterentwickelt.
Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Auch der Barbarossaplatz, natürlich ist der Sinn, dass das ein schöner Platz ist mit der Optik von vor 70 Jahren. Trotzdem wollen Leute da mit dem Auto schnell durchkommen. Aber da habt ihr doch eine sehr, sehr große Gesamtverantwortung. Ich meine, das ist jetzt ein Platz, ein Beispiel. Aber ihr habt ja, also ich sag mal, ihr, du und deine Kollegen, dein Team oder der ganze Bereich, eine Wahnsinnsverantwortung, wo die Reise hingeht, die Stadt sich entwickelt, erst recht in einem sehr schwierigen Markt, Handel, du hast es genannt, ist eh schon mal mit Problemen belastet aufgrund der ganzen Entwicklung des Handels durch Internetgeschäfte und so weiter. Jetzt kommt eine Pandemie dazu. Aber wie schafft man es, ich frag mal ganz doof, ganz naiv, Köln da auf den richtigen Kurs zu halten, vor allem zu bringen? Das ist ja wahnsinnig verantwortungsvoll.
Absolut. Es ist eine wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe, aber die Verantwortung liegt auch eigentlich in der Gesamtheit, also die liegt auch bei allen im Prinzip. Also Stadtentwicklung, so wie es früher war, ein Architekt plant die Stadt und so wird es gemacht, das ist eben nicht mehr so, weil das Thema Stadtentwicklung ist komplexer geworden und das kann auch nicht mehr nur alleine von der Stadt im Prinzip gestaltet werden. Da dringen auch, man merkt es, immer mehr private Akteure auf dem Markt, zum Beispiel, dass sich Immobilieneigentümer zusammentun und sagen, früher war denen das vielleicht egal, wie die Stadt sich entwickelt. Da haben sie sich relativ rausgehalten und auf ihr eigenes Unternehmen konzentriert. Aber mittlerweile stellen auch die immer mehr fest, wie wichtig es für sie ist, dass der Standort auch attraktiv ist. Das heißt, deren Interesse, in den Standort zu investieren, steigt. Und das ist, finde ich, das wirklich Spannende an meinem Themenfeld, dass es im Interesse aller, sowohl Unternehmer, Bewohner, Touristen ist, dass die Stadt attraktiv ist. Deswegen ist das im Prinzip ein Gemeinschaftsziel und unsere wirklich verantwortungsvolle Aufgabe liegt darin, die unterschiedlichen Akteure zu koordinieren. Und wo ich wirklich sehr, sehr großes Potenzial drin sehe, ist, dass wir hier auf Seiten der Verwaltung wahnsinnig viel Know-how haben. Das habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit nochmal besonders gemerkt.
Das kriegt man ja außen nicht, also nicht an jeder Stelle mit.
Genau, das kriegt man nicht an jeder Stelle mit, aber auch, weil natürlich von außen nicht die Komplexität des Ganzen gesehen wird. Und wir haben aber auch vor allen Dingen super viele starke und kreative Unternehmer. Und ich hatte schon irgendwie so viele tolle Gespräche, wo ich gedacht habe, da habe ich total Bock drauf, mit denen gemeinsam irgendwie die Stadt nach vorne zu bringen. Und was ich vor allen Dingen feststelle, ist wirklich auf allen Seiten ein wahnsinnig hohes Interesse, Köln nach vorne zu bringen. Natürlich hakt es noch an vielen Stellen, aber das ist, glaube ich, irgendwie Teil des Prozesses. Und ich merke aber immer mehr, dass sich auch wieder Türen öffnen. Also das.
Okay. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du vielleicht 10% jetzt gerade nicht erzählst, aber was ich auch absolut verstehen kann. Martin und ich hatten vor ein, zwei Wochen hier das Ding, kann es für Köln ein Vorteil sein, wenn man sich Mieten in Frankfurt anschaut, in München anschaut, wo wir in Köln noch halbwegs vernünftig dastehen, kann es ein Vorteil sein für Köln, auch wenn wir alle darüber motzen, Martin, ich auch, dass wir manche Dinge nicht so gut hinbekommen. Dass wir eigentlich nicht so geil sind, weil wenn wir das alles, was wir selber ansprechen, so geil machen würden, dann würde in Köln wahrscheinlich in sämtlichen anderen Fällen die Mieten noch explodieren, würde das passieren und so weiter. Und das wollen wir am Ende ja auch nicht.
Da sprichst du einen fabelhaften Punkt an.
Ja, finde ich auch.
Da habe ich nämlich wirklich neulich selber noch drüber nachgedacht, weil ich habe es ja schon mal eingänglich erwähnt, dass ich auch in Barcelona meinen Master gemacht habe. Und in Barcelona ist ja eine wahnsinnig attraktive touristische Stadt, gerade mit dem Meer, den Bergen, aber auch irgendwo architektonisch wunderschönes Stadtbild. Im Sommer sind in der Stadt mehr Touristen als Einwohner. Und die haben da Riesenprobleme. Die Einwohner gehen auf die Straße, die fühlen sich entfremdet in ihrer eigenen Stadt. Alles ist überlaufen, die meiden es, rauszugehen. Ja. Und vollkommen nachvollziehbar. Also ich habe es ja dann nur ein Jahr miterlebt, aber selbst für mich war es dann teilweise anstrengend. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Und das ist eben genau die Gefahr, dass wenn eine Destination sehr attraktiv ist und damit im Grunde genommen alleine steht, also zum Beispiel drumherum nicht so wahnsinnig viel Attraktivität vorhanden ist, entwickelt das so eine starke Anziehungskraft, dass sich alles auf diesen Punkt konzentriert. Und das kann dann eben sehr schnell auch dazu führen, dass genau diese ursprüngliche Attraktivität ganz schnell verloren geht und auf einmal alles kommerzialisiert wird und gar nicht mehr diesen ursprünglichen authentischen Charakter hat. Und der ist ja ganz oft super schwierig zurückzugewinnen. Und gerade das ist für mich auch eine der wahnsinnigen Stärken von Köln, die Authentizität. Also das bezieht sich vielleicht nicht auf die Innenstadt, weil da hat sich natürlich auch gerade der Tourismus viel stärker ausgeprägt. Aber mir scheint das manchmal so, als hätten die Kölner den Touristen die Innenstadt so ein bisschen überlassen und sich deswegen ein bisschen mehr auf die Veedel konzentriert. Und dafür, und dafür funktioniert dieser gemeinschaftliche Charakter dort umso besser. Und genau darin sehe ich auch die Stärke Kölns, dass Köln in jedem Fall das Potenzial dazu hat, Metropole und Dorf zugleich zu sein. Und das ist ein wahnsinniger Spannungsboden, den man erstmal auch irgendwo hinbekommen muss.
Ja, wir kommen schon fast langsam zum Ende. Wir quatschen schon über eine halbe Stunde. Du kommst aus einem, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Kaff wie Altena, warst dann in der großen weiten Welt, aber hast dich für Köln entschieden. Was liebst du an Köln? Wo gehst du abends hin? Was machst du hier? Du trinkst gerade hier, muss man dazu erklären, ein Glas Rosé und Wasser dazu. Das ist ja auch mal sehr gut. Von Bercher, der ist wirklich gut. Was machst du abends, wenn du hier unterwegs bist?
Also was ich an Köln schätze, das ist gerade nochmal schön angesprochen, dass ich die letzten Jahre viel unterwegs war und mich tatsächlich auch persönlich gefragt habe, Julia, wo willst du dich vielleicht auch irgendwo mal längere Zeit niederlassen? Das war wirklich eine sehr schwierige Frage für mich. Und ja, ich war überrascht, dass Köln irgendwie der Ort zu sein scheint, wo ich mich doch gerne niederlasse. Und ich glaube, das liegt wirklich auch daran, dass wir hier diese auch viele verschiedene Kulturen vereinen, also dass es wirklich an der Kultur liegt, die Weltoffenheit, die Herzlichkeit. In Köln leben über 180 verschiedene Nationen. Das merkt man auch im Stadtbild an den verschiedenen Gastronomien und so weiter. Und dieses Lebendige, Kultige, das finde ich einfach total nett. Und wenn nicht gerade Corona ist.
Kurze Zwischenfrage. Du wirst ja ein Bild von Köln gehabt haben, als du hingekommen bist. Das, was du jetzt ja erlebst seit einem guten Jahr oder etwas länger, ist, das wird das, also was du erwartet hast, trifft ein oder bist du von vielen Dingen überrascht?
Meinst du jetzt, kannst du
das Köln-Bild, was du hattest, als du den Job angenommen hast und was du jetzt erlebst?
Also im Prinzip wird es eigentlich so getroffen. Also ich merke, dass die Menschen sehr an ihrer Stadt hängen, dass denen das wichtig ist, was es natürlich manchmal auch schwieriger macht. In Altena hieß es einfach Julia Mach. Hier ist es natürlich eine ganz andere Ausgangslage, aber das macht es ja auch irgendwo interessanter für einen. Und gerade so diese Weltoffenheit, dass man in Köln ja viele Unterstützer findet, das finde ich, merkt man doch auf jeden Fall immer wieder. Und das hört man auch immer wieder von externen Besuchern, die nach Köln kommen. Und genau, noch zu deiner Frage, Daniel. Ja, also ich gehe auf jeden Fall auch abends gerne so mal ins belgische Viertel nach Ehrenfeld.
Wo wohnst du? Zwischenfrage?
Ich
jetzt nicht detailliert.
Ich wohne im Kunibertsviertel seit August letzten Jahres und super praktisch für mich. Also praktisch im Sinne von nah zur Arbeit, nah am Hauptbahnhof, aber auch echt schön direkt am Rhein zu wohnen und genau, relativ ruhige Lage.
Aber schon sehr zentral gelegen, ne?
Schon also hast sehr du bist ja auch
schnell überall.
Genau.
Also Ehrenfeld, belgisches Viertel. Hast du auch ein konkretes Lieblingslokal, Lieblingskneipe?
Nee, kann ich jetzt eigentlich an der Stelle
darfst du nicht.
Nicht sagen.
Das kommt noch, das kommt noch. Hast du denn konkretes Essen? Darfst du jetzt nicht Spargel sagen?
Okay, ist Spargel? Also Spargel gehört auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Speisen muss ich aber auch an der Stelle so sagen. aber ansonsten esse ich gerne Spaghetti in allen Variationen.
Ja, kann man in Köln ja durchaus auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool. Wir sind schon am Ende.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war großartig, dass du da warst. Und wir freuen uns, was da in den nächsten Jahren passiert.
Absolut. Ich glaube, das
kann nur gut sein.
Man fühlt da Köln gerade in guten Händen, was das angeht.
Oh,
das ist
natürlich
extrem. Nein, das meine ich ja ganz ernst. Und es ist ja auch ein extrem sensibles Feld, diese Stadt so weiterzuentwickeln.
Ja,
und,
absolut.
Toi, toi, toi und alles Gute.
Vielen Dank.
Ach so, Quatsch, wir haben was vergessen.
Bitte.
Wir müssen noch, weil du darfst dir jetzt einen Song wünschen, den wir jetzt quasi spielen. Der liebe Olli, den gleich einblenden wird, wo wir nicht wissen, wie das mit GEMA-Recht und allem ist. Aber
das
diskutieren wir jetzt aber mal genau. Rechnung geht an die Köln-Business. Wünsch dir, was du magst. Oder sag einfach eine Band, irgendeinen Song von irgendeiner Band.
Die Rechnung geht retour. Ich würde ein Köln-Lied von Querbeat The Plan.
Oh, ja, perfekt. Nee. Vielen Dank.
Gerne. Danke an euch.
Dankeschön. Querbeat, ein Traum mitten im Fasteleer, schön. Trotzdem geht es weiter. Wir haben einen neuen Gast hier, den ich mal anmoderiere. Ich bin ja sonst irgendwie, wie soll ich sagen, nicht auf den Mund gefallen. Anmoderationen fallen mir schwer, aber die mache ich gerne, weil Thomas Wagner ein guter Freund ist und jemand, wo ich mich sehr freue, dass er heute hier sitzt. Thomas Wagner, Sportreporter, viele Jahre bei Sky gewesen, jetzt aktuell bei Magenta und bei RTL Nitro.
Und bei RTL selber.
Und hast den Weg von Klettenberg zu uns gefunden, bis zur Wohnungssuche, wie wir gerade gehört haben. Das werden wir off-topic hoffentlich für dich reden. Ansonsten schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Wie geht's dir? Ich freue mich sehr über die Einladung. So leer habe ich die Bagatelle leider noch nie gesehen. Ansonsten bin sehr häufig Karneval hier und dann ja, vielleicht auch in Zuständen, wo es mir egal ist, wie voll es ist oder sowas. Ne? Aber ja, angenehm auch mal wieder in einer Kneipenatmosphäre überhaupt Leute zu sehen, weil das fehlt mir schon sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne. Du bist in Medien tätig, wie gesagt. Wie ist das für dich gerade? Wir Gastronomen haben mega Einschränkungen, wie du dir vorstellen kannst aktuell. Die Kneipe ist nicht auf. Wie ist das für dich? Kannst du relativ normal arbeiten?
Ja, wir haben montags bei Nitro 100% Bundesliga. Mache ich zusammen mit Laura von Torra. Das machen wir ganz normal aus dem Studio. Kann für Magenta auch ein bisschen im Stadion machen in der dritten Liga. Europa League auf RTL und auf Nitro ist schon eingeschränkt, weil im Moment nicht gereist wird. Also RTL legt uns dann auch nah, beziehungsweise sagt, wir wollen da niemanden in die Bredouille bringen. Das geht dann so weit, dass du in Köln bei RTL im Keller sitzt und sprichst zum Beispiel irgendwo in Trondheim oder in Prag den Trainer von Leverkusen an, der also den du siehst und der dich hört aus so einer kleinen Box raus. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Wir machen noch ein anderes Projekt im Moment mit einem Freund zusammen. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, Stadtland Bild. Das ist ja so was Ähnliches wie Stadtland Fluss. Machen wir mit drei Prominenten. Läuft bei der Bild.de-Plattform. Auch das können wir aufzeichnen. Aber was natürlich klar ist, sehr viele Schnelltests und so, wenn du mit Leuten zusammen bist, weil beim Moderieren hast du ja meistens dann keine Maske an. Ne? Aber ich fühle mich dann doch noch einigermaßen privilegiert, auch ein bisschen was zu machen und vor allen Dingen rauszukommen.
Ich finde es, lass mal an den Anfang gehen. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Ja. Du kommst aus der tiefen Eifel, kann man sagen. Nähe der Mosel
eigentlich nicht so ganz, weil tiefe Eifel ist für mich eigentlich so Brüm, Bitburg, Bleiach.
Gerolstein. Okay,
hast recht. Und ich komme vom Lacher See, also zwischen Bonn und Koblenz, direkt 80 Kilometer Meter südlich. Die Ausfahrt Mayen-Mendig, die kennt ihr ja vielleicht.
Ja. A61, ja.
A61, genau. Wenn man den Stich dann fährt, um ins Saarland oder nach Luxemburg zu kommen. Und ich sage deshalb Vulkaneifel, Andernach bist du halt bei uns 12 Kilometer bis da am Rhein. Deshalb fühlen wir uns schon noch ein bisschen so als südliche Rheine.
Das heißt konkret ist es Bell, ganz bei Mendig, genau. Bekannt für Backsteine.
Ja, die Backofenbauer aus Bell sind total bekannt.
Ja, habe ich gelesen, ich wusste
die
es nicht.
Weil die immer dann unterwegs waren in ganz Europa, haben die eine eigene Sprache kreiert, das sogenannte Leppetal, also Beller Platt umgekehrt. Mhm. Die haben halt alles bis zur Perfektion rückwärts gesprochen und es gibt heute noch eine große Firma Häufter und das ist das Markenzeichen für das Jäsedorf, weil unsere Wappen sind die drei Geißen.
Was denkst du? Hast, das ist ein Ort, wo, ja, habe ich auch nachgelesen, 40 Jahre lang ein CDU-Bürgermeister.
Ja.
Und du selber hast Wahlkampfveranstaltungen für Angela Merkel moderiert und so weiter. Gibt es da einen Zusammenhang? Bist du CDU-Mitglied? Ist das, hast du die politische Ebene mitgenommen? Was ist passiert?
Also ich bin, wenn man da aufwächst, ich war Messdiener, gläubige Eltern, also zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und man wächst da wirklich so ein bisschen auch behütet auf in diesem katholischen Rheinland, sage ich einfach mal. Ne? Bin auch von der örtlichen CDU tatsächlich, interessant, dass du das weißt, mit den 40 Jahren. Jetzt gibt es einen Bürgermeister von den Freien Wählern, meinen ehemaligen Klassenkameraden Stefan. Aber das ist dann eher so, wie vielleicht früher die FDP war, so zur CDU ist das. Und die haben mich sogar mal auf ihre Liste draufgesetzt. Ich war dann kurzzeitig im Verkehrsausschuss, aber ohne CDU-Mitglied gewesen zu sein. Hat gut gepasst, weil mein Opa ein Hotel hatte, die Eifelperle in Bell.
Großartig. Ja. Nächster Ausflug, Eifelperle.
Gibt es das Hotel?
Gibt es leider nicht mehr. Okay. Da kann ich auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Mein Opa hat halt immer gehofft, dass mein Vater das Ganze übernimmt. Der hat aber eine Bankkarriere eingeschlagen. Mein Cousin hatte nicht so viel Interesse daran. Der ist auch sehr musikbegabt und so. Und dann wurde immer gesprochen, ja, ist doch schade, wenn das Hotel irgendwo anders ist. Dann habe ich irgendwann gesagt zu meinem Opa, so, da war ich 18, da sage ich, Opa, was ist eigentlich mit mir? Ich könnte das doch übernehmen. Oje, oje, Tom, ich glaube, du kriegst das nicht so richtig gut hin mit dem Geld. Und vielleicht trinkst du ab und zu auch nicht so gern ein. Also wir waren wirklich Sorge. Ja, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich habe dann angefangen bei Radio RPR in Koblenz. Bin dann später beim DSF in München gelandet. Da haben sie immer gesagt, du hast Talent, du hast Lust, du bist teamfähig, aber du sprichst einen Dialekt. Du wirst im deutschen Fernsehen nicht einen einzigen Satz jemals sprechen. Bin dann zu einem Bonner Logopäden gegangen ans Theater. Der hat mich dann immer wieder den Spruch sagen lassen, ich möchte gern eine tschechisch-österreichische Geschichte erzählen, weil wir können ja kein CH, bis ich eine Muskelkater in der Zunge hatte. Und irgendwann durfte ich dann doch im Fernsehen auftreten. Und auch ein...
Aber den Dialekt hört man ja heute noch. Also das ist ja auch ein Markenzeichen bei dir, finde ich.
Ja, klar, man hört... Ja, aber es war so schlimm, dass du gar nicht verstanden hast...
Ach so, du hast richtig platt gesprochen.
Ja, richtig. Also richtig, genau. Ich schäme mich auch gar nicht, dass die Leute wissen, woher ich komme. Und auch ein Kölner, der mal Vizemeister mit den Cologne Crocodiles war. Ich ärgere ihn immer mit Vize als Quarterback. Jan Stecker, du wirst ihn sicherlich auch kennen.
Kenn ich, ja.
Der hat mal dann irgendwann 2002 Wahlkampfveranstaltungen mit Edmund Stoiber in München moderiert. Und 2005 war Angela Merkel Kanzlerkandidatin, das hat er dann auch gemacht, weil das beim ersten Wahlkampf gut geklappt hat, weil Stoiber war ja eigentlich viel besser, als man ihm das zugetraut hätte, wäre das Hochwasser nicht gekommen, wäre er vielleicht sogar Kanzler geworden.
Und dann Segen, dass nicht so gekommen ist, aber das bin ich oft
aber weißt, was ich meine.
Ja, das ist so. Damals war der Trend ja ganz klar, auch gegen Schröder und so.
Viel besser geschlagen, als viele dachten. Und dann konnte der Stecker mal irgendwann nicht. Und da bin ich eingesprungen. Habe ich Freiburg und Stuttgart gemacht mit der Bundeskanzlerin. Also du hast dann praktisch in Stuttgart die Begrüßung gemacht. Sie kam auf die Bühne ins Auto nach Freiburg geknattert. Sie ist mit dem Hubschrauber dann später nachgeflogen. Und dann praktisch das Vorprogramm in Freiburg gemacht. Und dann kam die CDU irgendwann auf die Idee, nach vielen Jahren Kanzlerschaft, sollte die Kanzlerin etwas nahbar gemacht werden. Weil man hat ja dann schon nach den ersten 4 Jahren gesagt, sie hat das ganz gut gemacht, aber sie wirkt halt so ein
Distanziert.
Sehr, sehr nüchtern. Mhm. Und man wollte nach dem Townhall-Prinzip, wie das in Amerika und England immer ist, Bürger fragen Kanzler, das wollte man so ein bisschen entschärfen, indem ich als Moderator praktisch Fragen stelle, die auch der Bürger stellen würde. Zum Beispiel, wie ist denn das sonntagsabends, wenn Sie Fußball gucken wollen und den Mann will einen Tatort gucken? Wir hatten da die Macht zu Hause irgendwie. Mhm. Ne? Und also wir hatten auch Fragen zum Ort, wo wir waren, geschichtliche Dinge und sowas. Und ich habe dann bis gerade 2013 enorm viel gemacht. Also ich habe 100 Auftritte mit ihr insgesamt gemacht. Und das waren dann so 6 Wochen vor der Wahl, wo ich teilweise wirklich nachts aufgeschreckt bin in irgendeinem Bett und wo bin ich überhaupt? Weil neben mir lief ja noch Sky ganz normal weiter. Also ich war dann montags irgendwo in Ilmenau in Thüringen, Wahlkampf mit ihr gemacht, bin nach Freiburg geknallt, 570 Kilometer, am nächsten Tag Freiburg gegen Bayern, Dienstagabend, Mittwoch wieder irgendwie nach Schwerin oder was. Also es war der absolute Wahnsinn. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, so im Rückblick, es ist natürlich, Politiker werden ja sehr oft im Moment auch gebasht und sowas, aber ich muss ehrlich sagen, dagegen ist jeder Fußballer eigentlich ein Scheiß. Also diese Frau ist so intelligent, schlagfertig auch und mit auch einem Humor ausgestattet. Und das Tempo, was die Politiker gehen, also wenn mir einer sagt, Politiker verdienen zu viel Geld, die Spitzenpolitiker, da kann ich nur drüber lachen, das würde von uns keiner 3 Wochen durchhalten.
Glaube ich auch.
Und das für 360.000 Euro Gehalt. Also da gibt es andere
Berufswahl. Du kennst Fußballer, da ist das ein Monatsgehalt.
Ich wollte es jetzt gerade nicht sagen. Ne?
Ja. Also dementsprechend hast du von Angela Merkel ein positives Bild, hast das gerne gemacht und ihr wart ein Team, das dann den Wahlkampf durchgezogen hat?
Ja, ich habe das mit dem Jan Stecker parallel gemacht. Also es war dann immer so, sie hatte 2 Wahlkampfauftritte pro Abend. Sie ist dann von dem einen zum anderen gereist und das war aber irgendwann zu zeitintensiv für uns Moderatoren. Er hat eine Veranstaltung zum Beispiel in Braunschweig gemacht und ich habe die dann abends in Hannover gemacht. Oder umgekehrt. Ne? Und ich kann jetzt mal eine Geschichte erzählen, die habe ich eigentlich noch nie erzählt. Die fand ich jetzt im Nachhinein nicht besonders professionell, aber eigentlich muss ich selber drüber lachen. Meine damalige Freundin ist 2013 30 geworden und ich war am Freitagabend auf der Abschlussveranstaltung, was die Wahlkämpfe angeht, in Hannover. Und dann gibt es samstagmorgens, gibt es von der CDU im Tempodrom in Berlin-Mitte immer so eine Abschlussveranstaltung, die wird auf Phoenix Live übertragen, dann sind dann alle nochmal da und dann ist der Wahlkampf abgeschlossen. Ja, und sie hat dann zu mir gesagt, boah, Hannover, Berlin, da bist du in 1,5 Stunden im Zug, dann fahr doch einfach durch, dann kannst du wenigstens da mal pennen und dann ist es halt jetzt so, dass du nicht da bist. Und ich so gedacht, okay, hab ihr das so auch gesagt, hab mich aber nach der Veranstaltung in den Zug gesetzt, bin von Hannover nach Köln zurück, also 3 Stunden, war um 9:30 zu Hause, hab mich einmal geduscht, hab meinen Koffer zusammengepackt, hab den schon hingestellt, bin zu ihr, hab sie überrascht. Hatte eine Feier damals, glaube ich, mit 30, 40 Leuten. Wir sind irgendwie in Ehrenfeld in einem Laden, also völlig abgeschifft. Ich irgendwie so um 4:30 auf die Uhr geguckt. Boah, ich muss zum Flughafen. Die alle, wo mussten du hin? Ja, ich habe einen 10 Auftritt mit der Merkel in Berlin. Die alle, du hast ja noch nicht mehr alle. Ne? So, dann nach Hause mit dem Taxi, Koffer geholt zum Flughafen. Treff am Flughafen die Frau eines ehemaligen Fußballmitspielers. Ich war sowas von Storno, kannst du dir gar nicht vorstellen. Und die, was machst du denn? Ja, ich muss gleich mit der Merkel auf die Bühne. Die, ja, ist klar, guck dich mal an, wie du aussiehst. Die war irgendwie auf dem Friseurkongress in Berlin oder sowas. Ich habe dann irgendwie, habe mich dann in den Flieger gesetzt, habe 40 Minuten, so kennst du morgens mit der Nackenstarre dann wach wirst, hab mir eine Aspirin reingeknallt, bin dann mit dem Taxi zu diesem Tempodrom gefahren, zur Probe, die alle so, wie siehst du denn aus? Ja, schlecht geschlafen, irgendwie Magen verdorben, keine Ahnung und sowas. Ja, geh besser nochmal duschen. Ich duschen gegangen, 6 Espressi getrunken, stand dann so wie so, keine Ahnung, als wenn du eine Spritze bekommen hast mit dem Jan Stecker da. Ich war teilweise, da haben die Strahler drauf geknallt, ich habe geschwitzt und sowas. Und mir sind teilweise die Namen gar nicht mehr eingefallen. Aber wir haben das so gut hinbekommen, weil er genau wusste, dass es mir nicht gut geht. Und wir haben das aber so gut hinbekommen, kam nachher der Generalsekretär, hey, das war eine super Veranstaltung und sowas, weiß ich nicht alles. Und tatsächlich hat sie danach gesagt, weil der Jan hatte dann irgendwann, hatte gesagt, ich habe das jetzt 4 Wahlkämpfe gemacht, ich mache das nicht mehr. Sie hat dann irgendwann im Jahr darauf gesagt, CDU 42% gehabt, also das war ja das Beste, was, glaube ich...
Ich denke, auch wegen dieser Abschlussveranstaltung.
Wegen dieser Abschlussveranstaltung. Und dann waren auch Landtagswahlkämpfe, Thüringen, Sachsen, und dann hieß es dann, ja, nehmen wir einen regionalen Moderator oder den Herrn Wagner, und dann muss sie wohl gesagt haben, wurde mir gesagt, nee, ich möchte nur den Wagner. Und das fand ich dann schon, also egal, wie man jetzt zu ihr steht, wenn das die Kanzlerin zu dir sagt, das war schon ein Ritterschlag, würde ich sagen.
Könntest du es auch für die SPD machen, so einen Wahlkampf, oder ist das schon so ein bisschen, dass dein Herz eher für die konservative Partei schlägt?
Ich bin dann auch tatsächlich, nachdem ich das gemacht habe, bin ich dann tatsächlich auch Parteimitglied geworden.
Ja.
Grundsätzlich würde ich mal sagen, kannst du das als Moderator sicherlich für jede demokratische Partei machen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn du es machst, dann solltest du auch hoffen, dass die Partei, für die du es machst, am Ende die meisten Prozente hat. Und ich habe ja gesagt, wer kann von sich sagen, dass er total in seiner Partei aufgeht. Aber ich schäme mich auch nicht zu sagen, dass ich mein Kreuz meistens da gemacht habe.
Ja.
Kommen wir kurz zum Thema Fußball.
Ja, ganz kurz nur.
Man nennt dich, schon gelesen, Martin hat es bestätigt, das wandelnde Fußballlexikon aus der Eifel. Ist das ein Titel, der dir gefällt? Oder?
Laura und Tora nennt mich immer Wikipedia.
Okay, sehr schön.
Finde ich eigentlich ganz nett. Ja, weißt du, was ich dazu nur sagen kann? Ich habe immer ein ganz gutes Gedächtnis gehabt. Ich habe zum Beispiel auch Geschichte studiert. Und Sachen, die mich wirklich interessieren, die kann ich mir merken. Wobei, das werdet ihr ja auch wissen, obwohl ihr ein bisschen jünger seid als ich.
Sehr charmant.
Ich könnte dir jetzt von der WM 90, kann ich dir, glaube ich, jedes Ergebnis von jedem Vorrundenspiel nennen mit Torschützen und sowas.
Kann ich aber auch.
Ich Kamerun weiß, erstes Spiel?
Ja, nein, aber von der letzten WM.
Kamerun erstes Spiel?
Kamerun hat bei der WM 90 haben die das erste Spiel natürlich gegen Argentinien gemacht, wo Marcel Reif gesagt hat, lauft meine kleinen schwarzen Freunde, lauft. Genau. Und Oman Biek hat das Tor gemacht, Fehler von Neri Pompidou. Das Eröffnungsspiel war in Mailand 1-0 für
Grandios, das war nicht abgesprochen.
Das kannst du alles so fragen. Also ich halte mich auf recht wissend, aber Thomas toppt mich da um Längen. Und aber was du sagst, ist total so. Ich kann dich auch WM 82, war meine erste selbsterfahrene WM. 86, 90, 94, 98 gibt das. Ich vermute, da war ich danach auch während der WM immer mehr Alkohol getrunken habe. Ob das daran liegt, weiß ich nicht. Da bricht das völlig weg. Und jetzt WM 2018 kann ich nicht mehr die Achtelfinalspiele
sagen. Aber dann Einstiegsfrage, wenn man so viel Ahnung von Fußball hat und sich auskennt. Warum ist man Fan vom HSV?
Ich würde sagen, deshalb ist man Fan vom HSV. Nee, ich glaube, das ist ja relativ schnell gesagt. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der Erfolgsfan, aber zu der Zeit, als ich im Fußball groß wurde, war der HSV eine ganz große Nummer. Das ist ja hier beim FC leider ähnlich so. Und wir waren ja sogar, glaube ich, in dieser Zeit zwischen 77 und 83 in 6 Jahren in 4 Europapokalfinals. Wir waren besser als die Bayern. Wir haben die Champions League gewonnen. Nette Anekdote, meine Tochter fragt mich letztens im Auto die Champions League-Siege ab, weil sie meinte, ich wäre müde. Kam dann nur Real Madrid, Inter Mailand, Mensch. Und dann 83, ich sag HSV. Meine Tochter ist FC-Mitglied, meine Jüngste, ich habe ja 3. Die beiden Großen sympathisieren mit dem KSC.
KSC?
Ja, weil die wohnen auch in Karlsruhe und KSC finde ich auch einen coolen Verein. Und dann sagt sie irgendwie so zu mir, wie, der HSV hat mal die Champions League gewonnen? Also der Vorgängerwettbewerb. Ja, war so. Und das weiß Martin ja auch. Ich kenne seine Leidenschaft für den FC. Man bleibt hier bei seinem Verein, obwohl der HSV in den letzten Jahren natürlich viel dafür getan hat, eine Peinlichkeit nach der anderen zu erklimmen. Allerdings waren sie vor 10 Jahren, muss man auch sagen, zweimal hintereinander im Europapokal-Halbfinale. Das wird immer ein bisschen vergessen.
War es gegen Werder Bremen dann verloren?
Genau, ja. Gegen Werder und dann gegen Fulham, wo wir das Finale im eigenen Stadion gehabt hätten. Und mir gefällt das auch nicht, wenn Herr Kühne so viel Geld da reinwirft und dann irgendwo, obwohl er vom Fußball nichts versteht, dann sich zu Wort meldet. Obwohl ich das verstehe, wenn ich viel Geld geben würde, würde ich auch gerne mal was dazu sagen. Aber zum Glück gibt es ja im Moment noch ein paar andere Vereine in Deutschland, die uns bei dem einen oder anderen Thema vielleicht sogar abholen.
Du meinst Hertha und Schalke, ne?
Ja, natürlich.
Ja, sag mal, was der Martin sagt, ich darf es nicht ansprechen, deshalb mache ich es umso lieber.
Klar.
FC, gestern, ist das so ein Ding, wenn man das von außen beobachtet, von außen, du ja intern nicht auskennst und alles, über alles Bescheid weißt, das ist doch echt peinlich, oder?
Du meinst jetzt nicht, entschuldige, den Sport?
Ich meine beides.
Beides, okay. Beides. Dann
also ich versuche mal, nicht zu lange auszuschweifen. Ich wurde heute auch in einem Sportradio-Interview danach gefragt. Spielerisch muss ich sagen, das Tor musst du natürlich zählen zum 3-1. Und ich glaube, dann gewinnst du das Spiel auch. Du musst dir trotzdem die Frage stellen, wenn du 2-0 führst bei einem wirklich limitiert spielerischen Gegner, auch wenn der Platz schlecht war, darfst du meiner Meinung nach gar nicht mehr so in die Bredouille kommen. Das hatte vielleicht auch was damit zu tun, Duda und Redzepi, die einzigen, die vielleicht noch kicken konnten, die wurden dann auch noch ausgewechselt.
Ich bin völlig eskaliert bei den Auswechslungen zur Halbzeit zu Hause.
Und ich meine, treten und grätschen kann Jan Regensburg mindestens genauso gut wie der FC. Also da musst du ja eigentlich ein spielerisches Übergewicht ausspielen. Die Sache mit dem dem vermeintlichen Medienchef, ich möchte jetzt gar nicht auf eine Person eintreten, die wahrscheinlich jetzt in den letzten Tagen schon genug Shit bekommen hat.
Das habe ich auch gedacht.
Ich frage mich nur, am Anfang habe ich das Ding gelesen mit dem Schwachmaten, haben den Leipzig-Bus angegriffen. Da habe ich noch gedacht, okay, wenn du einen Bus angreifst, dann war das jetzt vielleicht in deiner neuen Funktion nicht gerade gut, dass das noch da steht. Aber das kann ich vielleicht irgendwie noch nachvollziehen. Aber als ich dann diese politischen Statements gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt doch für jemanden, der neutral für einen weltoffenen Club stehen soll, ist das schon so ein bisschen halbrechte Außenbahn irgendwie. Und was ich mich grundsätzlich gefragt habe, du kannst ja als Verein sagen, pass auf, der hat das mal geschrieben, aber der hat einen ganz anderen Wertekatalog und wir stehen dazu. Aber davon überrascht zu werden, dass etwas nach oben kommt, wo ich als technisch völliger Laie nach 10 Minuten das alles aufrufen kann. Und was habe ich gelesen? Das war ein 4-monatiger Auswahlprozess.
Ich glaube halbjährlich.
Ja, halbjährlich mit einer Agentur dazu. Da frage ich mich dann ganz ehrlich, bitte, hat da nicht einer mal in der Presseabteilung einfach mal geguckt, was hat denn der Mann vorher gemacht? Zumal sie ja alle gesagt haben, das ist toll, fanden. Der Vorstand, Werle, Held.
Da vorne mit so schönen Worten wie, passt zu Köln, passt zu unserer Vereinsidentität. Genau. Was nachher noch wieder.
Und das lässt mich so insgesamt so ein bisschen sagen, dass der Vorstand, von dem höre ich gar nichts, das kann ja oft gut sein, aber in dem Falle würde ich mir mal was wünschen. Alex Werle lebt, glaube ich, immer noch so ein bisschen von den Erfolgen seiner Anfangszeit, als er den Verein saniert hat. Er ist mittlerweile auch dafür verantwortlich, dass der Kader sehr teuer, aber sportlich nicht besonders gut ist. Er hat den Fehlgriff Fee zu verantworten, der Ahnung vom Fußball hat, aber eigentlich nie in Köln war und vergessen hat, mit dem größten Rohdiamanten der letzten 20 Jahre, Florian Wirtz, einen Vertrag zu machen.
Das tust aber schon ein bisschen weh, ne?
Nein, aber das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist ja so, hast ja völlig recht. Ja. Du hast ja völlig recht.
Auch Horst Held und der Martin weiß das ja. Ich habe damals den FC knallhart kritisiert am letzten Spieltag der Vorsaison. Da bekam ich dann noch Post vom FC. Ich soll das bitte wieder rufen, weil ich gesagt habe, die Zügel wurden schleifen gelassen. Ich will jetzt gar nicht wieder ins Detail gehen. Ja, aber
helfen wir doch ganz kurz. Man kriegt Post vom FC?
Ich sollte öffentlich widerrufen. Ich habe in einem Podcast gesagt, dass der Trainer, der ja zwischendurch einen Riesenjob gemacht hat, irgendwann den Zugang zur Mannschaft verloren hat, weil er, glaube ich, auch nur noch sich hat so ein bisschen feiern lassen. Das habe ich so gesagt.
Und er wäre Eisessen gewesen.
Eisessen, ne? Auf der Aachener Straße und dann, das sollte ich halt widerrufen. Und ich meine, er wurde von so vielen gesehen, dass ich auch gar nicht verstanden habe, warum der FC mir da, wenn ich jetzt mit den beiden gesoffen hätte und hätte dann gesagt, ich habe aber gesehen, dass die Wein getrunken hätten, dann wäre ich ein Arschloch. Aber, ne? So, und bei Horst Held und Werle, die ja beide in ihrem Bereich auch schon nachgewiesen haben, dass sie es können. Also Horst Held war deutscher Meister mit Stuttgart und hat in Schalke einen guten Job gemacht. Frage ich mich, und das wäre, glaube ich, mit Fans gar nicht möglich im Stadion, man hat die ganze Stadt narkotisiert mit dem Spruch, wenn wir 15. werden, das ist für uns wie die Meisterschaft oder die Champions League. Und das begreife ich nicht, weil du hast das 7. Geld ausgegeben, du hast einen Etat wie Union Berlin und du willst mir nicht sagen, dass du nicht besser sein kannst als Mannschaften wie Bielefeld und Mainz. Gut, jetzt kannst du sagen, gegen Bielefeld hast du gewonnen. Und das ist mir einfach zu wenig.
Mainz auch, aber du hast sonst trotzdem völlig recht.
Und Markus Gisdol? Da wird mir dann auch manchmal von FC-Fans unterstellt, ob ich ein Problem mit dem hätte, weil der mal beim HSV war. Der hat den HSV im ersten Jahr auch super gerettet. Aber immer wenn es darum geht, dann einen nächsten Schritt zu machen, das hat in Hoffenheim nicht geklappt, das hat beim HSV nicht geklappt, der ist auf Platz 17 entlassen worden. Und hier klappt das auch nicht, weil der Fußball, den dieser Kader spielt, und ich finde, da sind ein paar gute Fußballer dabei, der ist teilweise nicht mehr zu beschreiben. Also das Spiel auf Schalke, dabei haben wir danach, der Martin und ich, am Tag danach geschrieben, das war noch nicht mal Regionalliga-Niveau. Ich habe so ein Fußballspiel habe ich noch nie gesehen. Und dann stellt er sich hinterher her, spricht von einem hochverdienten Auswärtssieg. Boah, da muss ich sagen, wenn du die Ansprüche so tief runtersinkst, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Obwohl, sie werden nicht absteigen und werden 15. werden.
Das beruhigt mich, aber das Lustige ist, Herr Thomas, ich tausche uns gerne Sprachnachrichten aus nach FC-Spiel, nach HSV-Spiel. Und ja. Ich habe so als Sprachnachricht maximal 40 Sekunden und mit Mädel eine Minute. Aber wenn wir darüber sprechen, sind eine 8 Minuten, der nächste 6. Wenn wir beide so geladen sind und so viel dann, abarbeiten
wenn ich sage,
von
ihm sehe 8:37, dann schreibe ich schon als erstes Angst. Und dann höre ich es genau. Mir erst an.
Also wir sind da tief in der Analyse drin, aber das Schöne bei dir ist ja, du bist ja echt ein neutraler Beobachter. Ich glaube, du magst den FC, weil du nun hier lebst.
Ja, klar, und ich möchte auch, dass der Verein in der Bundesliga spielt und wegen mir auch Europapokal spielt.
Und trotzdem
spielt,
immer einen guten Blick drauf hast.
Meine Tochter ist, wie gesagt, meine jüngste Tochter ist Vereinsmitglied. So, ne? Aber mir ist halt dieses manchmal, und das finde ich bei dir ganz gut, ich meine, was du manchmal nimmst, um deinen Optimismus daraus zu knallen auf Facebook, das Erste, was ich von dem lese nach dem Spiel gestern, jetzt stürmen wir den Ponyhof oder sowas, das ist natürlich Wahnsinn.
Ich glaube das ja auch wirklich. Also ja, bei mir ist das keine Masche. Das ja, glaube ich, bin ich fest überzeugt von. Ja. Dann gibt es Fälle, am Samstag wird es nicht so sein, dass ich dann umso tiefer wieder runterfalle und am Samstag verlierst du gegebenenfalls und denke ich, was habe ich für einen Scheiß geschrieben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir da gewinnen und dann muss ich das dann auch mitteilen. Es ja, ist weil ich der Einzige bin, der so denkt. Dann.
Ja, das ist klar. Aber es ist eigentlich schade, das muss man sagen, dass wenn du siehst, wie unsere Millionenstädte, also die Bayern mag ich ja überhaupt gar nicht, aber die sind mal wenigstens erfolgreich. Hertha, Big City Club, das ist, der HSV spielt in der 2. Liga und der FC dilettiert so ein bisschen da drauf rum. Also das ist schon eigentlich peinlich, muss man ehrlich sagen.
Mit Ausrufungszeichen, definitiv. Ja.
Und wenn du dann siehst, tatsächlich, was andere Vereine dann leisten mit anderen Voraussetzungen, auch den Verein, den er gerade angesprochen hat, das wird er zwar öffentlich nie zugeben, aber das sagt man ja auch so, oder man sieht es ja einfach, was schlanke Strukturen machen. Eberl in Gladbach, Bobic in Frankfurt, wenn gute Entscheidungen von wenigen Leuten getroffen werden, dann kannst du einfach was aufbauen. Ne?
Absolut richtig. Lass mal kurz vom Fußball wieder
wegkommen, ja,
bevor Martin gleich
eskaliert. Ja, aber wir haben fest, FC bleibt drin, Platz 15.
Definitiv. Jetzt wohnst du in Köln. Seit wann?
Ich bin zum Studium hier hingekommen. Also ich habe 90 Abi gemacht.
Wie alt bist du? Das haben wir nicht geklärt.
49.
49.
Schlimm. Also ich habe 90 Abi gemacht. War dann 2 Jahre bei der Bundeswehr. Und das war übrigens geil. Da bin ich als Sportreporter. Es gab ja einen Radiosender, Radio Andernach. Und ich war für die bei Olympia in Albertville. Aber es gab kein Zimmer. Die Bundeswehr konnte das nicht zahlen. Ich habe mit meinem Cousin 5 Nächte im Polo gepennt, bei minus 17 Grad. Ja. Und habe hier so Wasmeier und Dieter Thoma auf dem Tiefpunkt seiner Karriere, 56. von der Großschanze und sowas interviewt. Dieses Spiel Deutschland-Kanada. Dreiseitel, Scheibe stellt sich auf in Meribel auf der Linie, weißt du sicher auch. Alles. Und dann bin ich nach Köln zum Studium gekommen, war danach 7 Jahre in München, weil ich dann beim DSF gearbeitet habe und bin seitdem wieder zurück. Also mit Unterbrechungen jetzt schon seit 30 Jahren.
Krass. Was liebst du an Köln? Was machst du hier? Was treibst du? Ich stelle die Frage jedem, aber...
Ja, das ist, darfst du ja auch. Also als erstes Mal liebe ich tatsächlich die kölsche Art und die Gelassenheit, das mag ich schon gerne. Also das sage ich auch immer Leuten, die sich hier nicht auskennen. Ich sage, wenn du ein Wochenende in Köln bist und hier keinen Anschluss hast oder mit niemandem ins Gespräch kommt, dann muss es an deiner Verfassung liegen. Das kann nicht an Köln liegen. Das ist so. Ich finde das auch nicht, es gibt Leute, die sagen das negativ, ja, das ist so oberflächlich, aber wenn ich abends ausgehe in so einen schönen Laden wie bei dir hier oder ich gehe auf die Friesenstraße, dann muss ich nicht direkt einen Freund fürs Leben finden, sondern kann vielleicht einen Freund für den Abend oder ein Mädel fürs Wochenende oder so, ihr wisst, was ich meine. Nein, also ich gehe nicht mit dem Anspruch, dass das die tiefste Begegnung meines Lebens sein muss, aber es muss an dem Abend Spaß machen und die Kölsche haben ja auch einfach ein Gemüt, ja. Dann kommt halt das Wasser und dann hört halt neue Mejotejange. Ich meine, ihr kennt die Sprüche, das muss ich euch nicht erzählen. Ihr seid mehr Kölner als ich. Obwohl ich sehr gerne hier lebe. Was ich teilweise, je älter ich werde, ein bisschen negativ empfinde, ist dieses, dass man sich so oft mit Mittelklasse zufrieden gibt. Ich finde, die Stadt hat viel mehr Möglichkeiten. Und es gibt so viele Bereiche, ob wir über den FC geredet haben, ob wir über die Oper geredet haben, über die Straßenbahn und sowas. Und dann wird da noch ein Eckchen zugekleistert. Das sieht noch beschissener aus als vorher. Wo ich denke, wenn ich Bilder sehe von vor dem Krieg, da kommen dir ja die Tränen eigentlich, wie schön das hier war. Ich wohne, glaube ich, in der Petersbergstraße, in einer der schönsten Straßen Kölns. Da ist, glaube ich, zum Glück nie was zerstört worden. Also ich finde, die Stadt performt unter ihren Möglichkeiten, ist aber unfassbar liebenswert. Und ich habe in München gewohnt. München ist von den Gebäuden her ein Traum. Du bist schnell in den Bergen, aber mit den Leuten komme ich einfach auf Dauer nicht klar. Berlin wäre mir fast ein bisschen zu groß, muss ich dann sagen.
Und Hamburg?
Hamburg ist meine Familie, wohnt jetzt auch da. Das hat mit dem HSV gar nichts zu tun, aber ich mag das Meer, ich mag dieses hanseatisch-weltmännische. Und die dritte Stadt, wo ich hinziehen würde in Deutschland, ist Freiburg, weil ich das unfassbar schön finde von der Umgebung her. Also Köln, Hamburg, Freiburg, das sind meine 3 Städte.
Das ist aber eine gute Reihenfolge, ja. Also sehr nachvollziehbar.
Ja. Würde ich unterschreiben.
Wohnst in Klettenberg? Ist das auch das Viertel, wo du am liebsten weggehst? Oder bist du eher Südstädter, Ehrenfelder? Lindenthaler bist du nicht, da würde ich dich häufiger sehen. Aber wo treibst du so rum?
Ganz am Anfang habe ich in Junkersdorf gewohnt. Dann war ich auch häufiger mal so Birkenhof rund um die Spiele und sowas. Dann bin ich aber in die Innenstadt gezogen. Ich muss auch sagen, früher, als ich in München war, war das bei uns immer. Wir waren ganz viele Leute, die auf der Sporthochschule studiert haben. Und die waren alle in München und wollten am Wochenende alle nach Köln. Also begehrt waren Spiele, wenn da eingeteilt wurde, Schalke, Dortmund, selbst Bielefeld war bisschen 1,5 Stunden, 2 Stunden in Köln.
Echt? Es geht mir auch munter,
ja,
wie Öl, ja.
Ja. Und da haben wir uns aber dann oft so getroffen auf der Friesenstraße, weil dann kamen alle von den verschiedenen Spielen. Ich gehe sehr gern zu meinem Freund Peter Heising ins Heising und Adelmann. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich finde, da hast du halt viele verschiedene Sachen und dann, ja, wenn es dann richtig schlimm wird, geht es nachher noch ins kleine Köln oder sowas, ne? Herrlich. Aber ich muss sagen, bei mir in der Ecke da Klettenberg, das ist schon schön, ne? Also, du bist schnell in der Südkurve, da schreiben wir auch manchmal, ja, gucke ich viel
Fußball. Der Galerie. Kennst du eigentlich Südkurve auf der Luxemburg?
Der Luxemburg, oder?
Ist das?
So eine Eckkneipe.
Früh ist es, ne?
Frühkneipe, genau.
Das ist nicht gegenüber vom Ecksteins, ne?
Nee, das ist der Klettenberghof.
Ja, Klettenberghof,
genau. Aber da kannst du auch gut, ja. Dann im Eckstein kannst du, Unkelbach kannst du, ja. Kölschkultur, ABS, also das ist schon...
Petersberger Hof,
bei meinem Freund Latif, also das ist schon...
Auch geiler Laden, finde ich, ja.
Ja, richtig, richtig cool, ne? Und gerade wenn du jetzt Karneval feierst oder sowas, dann ist einfach echt cool, ne? Du kannst sogar, wenn ich im Petersberger Hof bin, kann ich zu Hause pinkeln gehen, weil es sind halt 50 Meter nur, muss ich mich da nicht vor irgendeine Schlange stellen oder sowas.
Kommen wir kurz zum Thema, reinpacken. Du suchst eine neue Wohnung.
Ich suche eine neue Wohnung.
Raus, komm.
Ganz genau. Wegen Eigenbedarfs muss ich raus, leider aus meiner Traumwohnung mit meiner 16-jährigen Tochter. Also wer was hat, 70 bis 100 Quadratmeter. Klettenberg, Sülz, Lindenthal, Junkersdorf, Müngersdorf, Südstadt, Braunsfeld. Auch Nippes finde ich zum Beispiel auch cool oder sowas. Also einfach melden. Bitte hier bei den Herren vom Podcast.
Wir geben das weiter. Gut. Und ja, wir klüngeln für dich was.
Bitte, klüngelt einfach für mich. Ich erzähle mir die Geschichte von meiner netten 80-jährigen Nachbarin, also eine Frau, die wahnsinnig elegant einfach daherkommt. Ich bin mit meiner damaligen Freundin aus der Egidienberger Straße nach Hürth gezogen. Dann ist die Beziehung auseinandergegangen und dann treffe ich sie irgendwann in der Metzgerei Odenkirchen und dann sagt sie, na Jung, wie ist es im Ausland? Ich sag, ich will eh wieder zurück und sowas. Und dann hat die wirklich für mich, ja, da wird eine Wohnung frei. Der Mann ist verstorben, die Frau geht zurück nach Bayern. Ich war da gestern beim Kondolieren und da habe ich da wird was frei. Und so läuft's ja tatsächlich. Und das ist eigentlich auch meine Hoffnung, weil Immobilien-Scout, ich werde wahnsinnig. Das ist schlimm.
Sehr nachvollziehbar.
Ja.
Und du hast schon deine Lieblingskneipe genannt mit Heising und Adelmann. Was ist dein Lieblingsessen, Thomas?
Kannst du kochen?
Eigentlich nicht gut. Ganz ehrlich, ich würde es gerne können, weil ich finde es total schön, mit einem Mädel abends zum Beispiel zusammen zu kochen und sich schon während dem Kochen eine Flasche Wein zu geben oder sowas. Aber ich habe einfach kein Talent dafür. Aber ich würde es gerne können. Wir haben irgendwann mal einen Kollege von mir, der kann so gut kochen. Da habe ich irgendwann gesagt, also dein Kochen und meine Schwarzschnüss oder sowas, ne, dann wären wir bei der Frauenwelt wahrscheinlich die Helden insgesamt. Ich mache ab und zu mit meiner Tochter was, weil die jetzt so sagt, Papa, komm, lass uns doch mal kochen. Aber ich mag schon, ich mag alles mit Pasta, aber ich mag auch so deftige Sachen, ne? Also so Himmel und Erd oder Sauerbraten und sowas mag ich schon gerne.
Ja, voll gut. Julia Hussmann sitzt hier noch, muss man dazu sagen, mit dem nötigen Abstand und lacht sich kaputt. Das ist großartig.
Achso, echt? Findest du unterhaltsam? Ja.
Okay. Ist es auch, immer wieder. Nee, das kann man so sagen. Ganz zum Schluss, wenn wir am Schluss sind, ich glaube ja, wir haben schon jetzt 2 Stunden.
Wir haben noch 5 Minuten, also
ja, dann haben
wir jetzt keine Lust mehr zuzuhören.
Ist ja, ich hab völlig egal. Mit Thomas Dahl gibt es die erste Zugabe, würde ich sagen.
Genau, wir machen eine Zugabe, das ist großartig mit dir, wirklich.
Super. Ja, schön, freut mich.
Ich würde noch ein Vino nehmen. Ich muss noch ein Wein.
Prost. Prost, ihr beiden.
Cool.
Ja, zum Wohl.
Olli,
meine Vorrednerin. Herr Tontechniker. Ich habe übrigens, weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe ja schon mal in der Eifel gab es eine Diskussionsrunde mit Uli Potowski und mir und die wurde geleitet, moderativ, von Martin Schlüter.
Ziemlich genau, vor einem Jahr, glaube ich sogar, ne?
Und der, ja, von einem Jahr und der hat das richtig gut gemacht, muss man sagen. Also der hat schon, wir haben uns ja kennengelernt, ich bin irgendwann mal in seinen Laden auf der Aachener Straße rein und habe gesagt, bist du eigentlich die Krawallbürste da auch von Facebook oder so? Aber das war das Erste, wo ich dich angesprochen habe. Ja,
ja. Aachener jetzt oder Aachener?
Nein, früher. Früher, Schlüter. Okay. Ja. Bestimmt 10, 12, wenn nicht noch länger. Ja, 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 sonst, ja, ja. Ich glaube, noch länger.
13, 14 Jahre. Ich würde sagen 15, 16.
Ja, ja, fast eher so. Ja, ja.
Wer es heute nicht mehr weiß, Martin hat damals den wahrscheinlich legendärsten Laden in Köln. Ist so.
Jetzt übertreibst
du. Es gab Gastronomien, die waren Gastronomien, es gab die Dinger, die sind überrannt worden. Das war wirklich, ja. Ich habe völlig erfolglos ein paar hundert Meter weiter Gastronomie gemacht, völlig. Und man dachte immer nur, was macht der richtig, was macht man falsch? Aber das war sensationell.
Da konntest du halt gut hingehen, du konntest gut zum Essen hingehen, du konntest gut zum Trinken, konntest ein bisschen zum Luren hingehen und sowas. Ja. Das war schon gut. Das
war eine tolle Zeit. 10 Jahre habe ich auch gerne betrieben da in Braunsfeld. Und ja, stimmt, da warst du da und da haben wir uns Fußball ausgetauscht und
bei dem Kontakt. Ich unterwegs.
Da war ich viel schlimmer, weil ich noch jung und wild und jetzt bin ich
auch nicht geworden. Facebook.
Also, da gab es, was ich bei Facebook heute auslebe, habe ich da ja noch jeden Tag im Leben ausleben müssen. Da war das Schlimmste war, da muss ich jetzt erzählen, das war ja auch fußläufig zum Stadion und der Thomas weiß das, ich bin beim Fußball schon sehr impulsiv. Ne? Hab eine Macke, sagst du, sagen viele, die mich gut kennen, habe ich auch wirklich. Und das Schlimme war aber da, das war auch die Zeit, ich habe es auch mal studiert, 2003, da war der FC noch mehr Niedergang als jetzt. Also ging dem Verein noch viel schlechter. So der HSV-Modus, sage ich mal. Und dann hat der FC regelmäßig verloren. Neuer Wirt, Laden lief gut, die ganze Kneipe rappelvoll, 17:15 Uhr Abpfiff, 17:45 Uhr war ich im Lokal. Und ich habe eine halbe Stunde gesagt, Martin, du musst ruhig bleiben, du musst jetzt mit den Leuten auch sprechen, du musst die begrüßen, du musst da guten Tag sagen. Und dann bin ich so dahin, mein besten Kumpel Martin Davis damals, der, Schlüti, trinken Bier, ist aber okay. Dann kam er dahin und dann sagt so der Erste, habt ihr wieder verloren? Und ich so, hast du ein Problem oder was? Und ich war selber der Wirt und war aber noch so geladen, dann habe ich mir echt angewöhnt. Ich bin erst mal im Block gegangen, bin erst mal 7 gekommen und das war wesentlich besser, weil ich so ein bisschen runterkam. Also ich bin bei Fußball schon sehr emotional.
Das stimmt.
Aber ich liebe es ja auch sehr.
Das ist ja geil. Da fällt mir gerade ein, weil du gerade nach Köln gefragt hast, was wirklich emotional mit das Schönste war, was mir in meinem Leben je gelungen ist, außer natürlich, wenn ich was mit meinen Mädels zusammen mache. Der Martin weiß das, es gibt einen Bierdeckel von mir. Von der Gaffel-Brauerei. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also als Immi einen eigenen Bierdeckel in Köln zu haben, ich weiß gar nicht, ob man mehr erreichen kann.
Das schneide dir das sehr. Möchte auch kurz tatsächlich dazu sagen, dass ich ein Foto, was ich einfach so raushauen kann. Das Problem ist ja, viele sind geschützt.
Ja.
Ich habe einen Facebook-Post gemacht und habe ich gesehen, Gaffelbierdeckel. So. Ja. Dann habe ich Thomas Loy gesagt, hast du das Ding gerade mal in vernünftiger Auflösung? Ja, klar, habe ich. Hat er mir rübergeschickt. Warum? Ich sagte, du bist heute hier zu Gast. Also mega, wie geil ist das denn? Und deshalb ganz großartig, auch die Gaffel feiert sehr, dass du heute hier bist.
Ja, sehr schön. Also ich muss ehrlich sagen, Thomas Deloy und Basti Lenninghausen, die machen das einfach riesig. Auch jetzt wieder ein Festchen bekommen zur Karneval. Von denen immer mal...
Was soll das denn?
Darf bei denen noch mal manchmal schön mal in die Loge. Also ganz ehrlich, das ist ein Traum. Also wir kennen ja Fußball noch. Du gehst mit deinen Jungs dahin, du säufst dir einen und stellst dich in den Stehplatz. Aber wenn du auf dieser Gaffelloge da oben, Höhe Mittellinie, wo die Grenze da nur so fliegt, der HSV hat unter Markus Gisdol freitagsabends 3-1 in Köln gewonnen.
Boah. Zweiter Spieltag.
Da hatten wir 6 Punkte. Ja. Aber was ich da, was ich da getrunken habe, Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Und ja, man lacht ja manchmal so ein bisschen drüber. Mir ist das wirklich mal passiert. Also am Heising und Adelmann, ich stehe da mit Mädel, man kommt so ein bisschen ins Gespräch und sowas. Und dann denke ich, das gibt's doch nicht. Gibt der wirklich die 2 Bierdeckel raus? Das sind meine Bierdeckel. Also das muss ich sagen. Hast du
gewonnen, oder?
War ein Spiel, das Ding.
Sehr schön.
Guter Move.
Ja, wobei die Gaffel, das dürfen wir ja sagen, auch wenn das keine Gaffelkneipe ist, ich bin selber
Reisdorf-Wirt. Hier gibt es Peterskölsch, aber.
Hier gibt es Peterskölsch, ich bin Reisdorf-Wirt, aber da macht die Gaffel auch echt einen geilen Job, muss man sagen. Die so supporten, was sie an Ideen haben, so Bierdeckel mit einfach kultigen, tollen Leuten. Ja. Ein Support, der schon überragend gut
ist. Ja, das muss man schon sagen. Ich muss auch sagen, so, man hat dann auch irgendwo so eine emotionale Bindung dazu. Also, es ist ja wirklich klar, wenn du verschiedene Biersorten trinkst, ich meine, ganz ehrlich, du kommst ja manchmal in den Laden noch rein. Ich will jetzt extra keine Biermarke nennen, weil ich niemandem was will. Aber dann denkst du am nächsten Morgen, dass der Dampfwalz über deinen Kopf drüber gefallen. Und wenn du 4 oder 5 verschiedene Sorten trinkst, dann hast du ja manchmal am nächsten Mal wirklich das Gefühl, du hast alles durcheinander getrunken oder sowas. Ne? Aber ich mag das so, dass die auch so den Kontakt halten, obwohl ich früher tatsächlich, als ich erstmal nach Köln gekommen bin, ja, früh war so das Erste, was du dann so getrunken hast.
Trinkt man in Koblenz, bei euch da Königsbacher oder?
Bitburger ist bei uns natürlich ganz stark, der Eifel-Champagner, ne? Das ist sehr herbe. Dann hatten wir hatten ja sehr viele Brauereien früher, selbst Mainer Pilz gab's, die Königsbacher war natürlich bei uns dann da sehr stark, Schultheiß aus Weißenturm und so, also sehr viel Bier. Was ich empfehlen kann aus meiner Heimat, ist die Vulkanbrauerei in Mendig, weil du da unten da ist ja 20 Meter Lavagestein gewesen vom Ausbruch des Lacher Sees. Und dann haben die ja unten in die Erde, haben die ja so richtige Flöze da reingehauen, wo die dann Stein abgebaut haben und da das Bier dann auch gelagert haben. Und das lohnt sich echt, wenn du mal da so 20 Meter unten in den Schacht darunter steigst. Das ist echt gut.
Ich muss tatsächlich sagen, dass wir gerade ein neues Konzept erstellen, ein Barkonzept, kann ich glaube ich sagen. Und dann den Till Riekenbrock, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war und sagte, was haben wir an geilen regionalen Sachen? Er sagte, Vulkan. Guck das mal an, habe ich mir angeguckt, haben wir ins Portfolio reingenommen.
Ja.
Super Sachen, die machen.
Ja, richtig absolut. Ja. Machen die echt gut.
Ja.
Und da gegenüber ist der Sportplatz von meinem Heimatverein.
Ah.
SG Mendig-Bell.
Letzter.
Genau. 5. Liga hast du gespielt, 4. Liga?
Ich hab 4. Liga gespielt.
Kreisjugendmeister? Hilf mir kurz.
Nee, ich war Rheinlandmeister mit der B-Jugend.
Ja.
Bei der Spielvereinigung Andernach, heißt jetzt SG Andernach. Hat früher mal in den 50er, 60er Jahren 2. Liga gespielt.
Mhm.
Andernach, sehr schönes Städtchen unten am Rhein.
Mhm.
In der B-Jugend. Also Rheinland Meister, in der A-Jugend Rheinland Pokalsieger und haben dann um den deutschen A-Jugend-Kicker-Pokal gespielt. Damals war das noch so, es gab in Westdeutschland, also in der alten BRD, 16 Landesverbände. Wir spielen in der ersten Runde gegen die Stuttgarter Kickers, die ihrerseits im Württemberg-Finale den VfB, jahrelang bekannt für seine Jugendarbeit, 5-2 geschlagen haben. Und mein Gegenspieler hieß Freddy Bobic. Und wir haben bis in die Nachspielzeit das unentschieden gehalten. Ich habe zu Hause noch Zeitungen, Wagner legte Bobic an die Kette und sowas. Und dann rassel ich beim letzten Eckball mit dem zusammen, liege draußen, Platzwunde, es gibt aber keinen Freistoß, sondern noch eine Ecke. und er macht das 2-1 und die gewinnen den DFB-Pokal. Oh, und ein gemeinsamer Freund von uns hat das Freddy mal erzählt und Freddy immer heute, wenn du noch ins Stadion kommst, so dann so, ach du lieber Gott, da ist er wieder der Treter aus der Eifel oder sowas.
Du sprichst ja wie ein Spielmacher, wie ein Torjäger, aber du bist Verteidiger
Ich bin Eisenachter Verteidiger gewesen, ja. Also Mandecker damals Verbandsliga Rheinland war die vierthöchste Klasse. Wir haben dann im Koblenzer Oberwert gespielt. Koblenz gegen Weißen Turm, 2.500 Zuschauer oder sowas. Das war schon cool, muss ich sagen. Und da hast du dann als junger Spieler, kamst als 18-Jähriger dahin, wolltest unbedingt einen Klassenerhalt schaffen oder sowas. Ne? Da warst du dann schon echt, vor so Spielen warst du echt so richtig nervös, weil du wolltest ja nicht der sein, der mit deinem Fehler ein Spiel entscheidet oder sowas. Ne?
Das stimmt. Thomas, es war sehr kurzweilig, sehr lustig, sehr geil. Wir werden uns auf die Saison noch etwas austauschen. Ich hoffe mit HSV-Aufstieg und FC-Rettung, beides, glaube ich.
Danke nochmal, dass ihr uns die Rolle gegeben habt. Ne?
Ja, gerne. Das habe ich wegen dir gemacht.
Ja, genau. Und danke, dass ihr ein bisschen Geld noch hinterher geschossen
habt. Dass das klappen wird. Wir enden seit Neuestem heute aufgrund einer genialen Idee vom Olli Blumen immer mit unseren Gästen, dass die ihr Lieblingslied wünschen können. Danach haben wir noch einen absolut kultigen Südstadt-Gast, nämlich hier den lieben Jojo.
Ja.
Aber du kannst jetzt deinen Lieblingsliedwunsch äußern und damit würden wir
kurz ein Päuschen machen. Ertiert kein Wort.
Oh. Zack. Heute nur kölsche Musik.
Ja, gut.
Das passt zur Jahreszeit.
Wenn ihr keine kölsche, dann würde ich sagen Forever Young.
Wir wollen auf jeden Fall kölsche Musik.
Wir nehmen den ersten.
Forever Young von Alpha Will. Ich hatte mir gerade die neue Blitzer-App auf mein Handy installiert. Und das lief. Und ich fahre von Frankfurt über die A3. Und dann ist doch dieser Blitzer da, so ungefähr 40 Kilometer vor Köln. Nee, nicht Elsterberg Richtung Frankfurt, sondern wenn du zurückkommst. Da unten, wo ist das? Irgendwie so kurz vor Siegburg-Bonn.
Ach da, vor Bad von F.
Ja, genau. Ja, und dann kommt Forever Young im Radio. Ich drehe so laut und ich höre die Blitzer-App gar nicht. Nicht, dass sie piepst. Mit 140 habe ich einem guten Gefühl in den Blitzer reingefahren. Ja,
grüß euch, schön, dass du da warst.
Prost. Vielen Dank für die Einladung.
War sehr schön bei euch. Danke dir.
Gehört an kölsche Leder und dem Schmuh vom Ring. Hab mich immer noch nicht satt gesehen an all der Hüsche und dem Dom. Doch ich kann nicht sagen, was mich hier hält. Und jetzt kein Wort dazu kommt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Wenn ich an mein Heimat denk, jetzt kein Wort dazu könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ihr tausend schöne Lieder, in jedem steck jetzt vor es drin. Doch hat jeder unendlich Spiegel. Wenn ich an mein Heimat denk, it's jetzt kein Wort, das sagen könnt, weil ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, it's jetzt kein Wort, das sagen könnt, weil ich fühl, wenn ich an Köln denk, oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, denk, wo, oh, oh.
So, wir sind zurück. Was haben wir gerade? Cat Ballou, glaube ich, gehört, ne?
Cat Ballou gehört, it geht kein Wort.
Ja.
Typisch Lied, was ich Immis aus der Eifel wünscht. Das ist ja auch schön, also so voll schön.
Megasong, kannst du nicht mehr hören, aber Megasong.
Ja, also ja. So sehe ich es auch. Jetzt haben wir einen neuen Gast aus der Südstadt. Du bist auch Eifeler, ne?
Wollte ich gerade sagen, nichts gegen Eifel.
Eifeler Bur. Kommt hier vorbei, großartig, Jojo. Wir machen mit dir noch einen extra Hengst hinten dran. Egal wie lange es geht und wer noch zuhören mag.
Es wird lange.
Jojo, wie war für dich die ganze letzte Phase? Man muss dazu ganz kurz vielleicht drei Sätze sagen. Jojo, Jürgen Büsch, du betreibst die Apotheke zum Golden Horn in der Kölner Südstadt. Hier kennt dich eigentlich jeder. Die, die jetzt woanders wohnen, vielleicht nicht, aber das ist ein Fehler, wenn ihr ihn nicht kennt. Du machst das mit ganz viel Herzblut. Du bist durchaus jemand, der auch gerne mal unterwegs ist in den Kneipen und Restaurants dieser Südstadt, der sich umtut, der viele Leute kennt und einfach ein geiler Typ ist. So, deshalb umso wundervoller, dass du da bist. Wie war es für dich die letzten Monate als Apotheker und so weiter? Wie hast du es erlebt?
Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Übermacht.
Jetzt seien Sie so förmlich im Arsch.
Wie war das für mich? Ja, also erstmal, es hat sich viel verändert. Die Leute gehen weniger raus. Es ist eigentlich weniger zu tun. Aber durch die Masken ist natürlich ein unfassbarer Run auf die Apotheke gewesen in einem neuen Segment. Die Versorgung von Heimen, Demenzstationen und stationären, die hat sich ein bisschen erschwert. Wir haben extra dann auch mobile Lieferdienste. Wir haben einen mobilen Lieferdienst installiert, weil einfach die Bereitschaft zurückgeht, dass Leute überhaupt vor die Tür gehen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der leider auch nicht mehr so aufzuhalten ist. Die Leute.
Aber offen gesprochen, das heißt, die Leute, was für euch ja scheiße ist, ich weiß, du hattest, glaube ich, teilweise sogar deine Mitarbeiter, wo alle dachten, die Apotheken, die florieren gerade. Das war kurz nach dem ersten Lockdown und alles ist wunderbar. Leute in Kurzarbeit.
Kurzarbeit hatte ich nicht, aber viele hatten das. Natürlich, klar, wenn du in einer Einkaufsstraße bist, dann war das schwierig.
Weil die Leute erkälten sich nicht mehr, machen kein Gedöns mehr. Also da kommt ja nichts mehr.
Keine Grippe mehr. Es gibt
Scheiße.
Das Thema. Ich kenne keinen einzigen, der eine Grippe gekriegt hat. Klar, viele haben sich impfen lassen. Ob das jetzt in diesem Riesenumfang, man ist klüger geworden. Es ist einfach intensiver geworden, aber das breite Geschäft ist ganz anders geworden. Und es ist manchmal interessanter geworden jetzt.
Also auch für euch ein schwieriges Jahr, aber hast dich dann ein bisschen gefreut, dass die Bundesregierung gesagt hat, die Leute müssen Masken holen?
Ja. Obwohl, ich verkaufe die, glaube ich, zu einem fairen Preis.
Das weiß ich bei dir, das stimmt tatsächlich.
Und wie geht es dir persönlich? Daniel sagt das ja eben, du gehst viel aus, bist ja ein Lebemann, sage ich mal, im positivsten Sinne. Es hat sich ja nun seit letztem Jahr März viel verändert. Wir sind mitten im weiteren Lockdown, keiner weiß, wann es losgeht. Du lachst, du strahlst. Geht es dir auch wirklich noch so gut oder hast du auch Einschnitte, du sagst, so schwierige Zeiten?
Ja, es hat sich ja viel verändert für alle. Und ich glaube, die engen Freundschaften sind enger geworden und die lockeren bestehen oder sind halt etwas lockerer geworden. Also das hat sich komplett verändert und man muss natürlich überlegen, wie man und wann man Leute trifft. Gott sei Dank kann man sich ab heute auch testen, sodass man dann wirklich sich mal zu Hause, wenn dann jemand kommt, sagen kann, hier, wir machen einen Test.
Hilf mir ganz kurz. Das heißt, ab heute, wir sind jetzt einen Tag vor Ausstrahlung des Podcasts, kann man sich einen Apothekentest holen oder testen lassen?
Darf man offiziell einen Test kaufen? Es gibt nur noch keinen zu kaufen. Das ist das Witzige. Also die Regierung hat ab heute, dem Donnerstag, dem 4., genehmigt, dass es halt, dass die Leute selbst Teste kaufen dürfen. Leider ist noch keiner im Markt, der für die Allgemeinheit bestimmt ist. Aber das wird jetzt schnell kommen. Es gibt die im Prinzip, nur die Beipackzettel müssen geändert werden.
Okay, aber sehr generell, also wir haben uns auch getestet im Vorfeld. Ich teste mich tatsächlich alle 2 Tage, einfach um safe zu sein.
Richtig.
Hab sogar darf ich das hier sagen? Gott, jetzt muss ich aufpassen.
Sag's.
Gestern unsere beiden Kinder in die Kita geschickt, das erste Mal seit 2 Monaten. Hab die einfach vorher getestet, was recht gut ging. Und weiß, dass die zu, weiß nicht, 92% safe dahin gehen. Aber die Tests, die auf dem Markt sind, die werden dann so verteilt? Oder das ist nicht legal? Ich kapiere es tatsächlich einfach nicht.
Die Tests offiziell sind die noch, die waren bis, der Test an sich ist verschreibungspflichtig gewesen. Mhm. Hat also einen Status, dass bestimmte Berufsgruppen den benutzen durften. Es war natürlich in sich ein Wahnsinn. Du bist jetzt auch nicht gerade im Testen klüger als ein Kindergärtner oder ja. Die Leute mussten dann eine Kurzschulung bei einem Arzt machen und dann durften die auch testen.
Okay.
Diese Teste, man hat aber Studien gemacht, wo man ganz klar nachgewiesen hat, dass jeder Mensch diesen Test durchführen kann und dass er einfach simpel ist und dass die Testabnahme auch nicht am Kleinhirn erfolgen muss, sondern wenn er in der Nase ist und das richtig gut mehrmals umgedreht wird und ausreichend Material gesammelt wird, dass er dann auch reicht, das weiß man. Und deshalb gibt es mittlerweile Spuckteste, die sind ja vollkommen einfach. Oder jetzt gibt es Lollis, die man lutscht und dann kann man das Ding testen. Das ist vollkommen vernünftig und es gibt viele Länder, die das schon längst machen.
Warum pennen wir da so? Also jetzt mal ehrlich. Also
ja, weil wir viel zu viel Bürokratie in unserem... Ich meine, das hat uns ja Corona wahnsinnig gezeigt. Bürokratie bremst ja ganz viel aus, wenn es dann mal schnell und ernst werden muss. Und ich kenne es jetzt nur in meinem Beruf, aber es gibt es in jedem, glaube ich. Die Bürokratie ist ein eigener Kosmos. Der ist also wirklich, den kannst du nicht mehr, das kannst du manchmal auch nicht ganz für ernst, zum Ernst nehmen.
Wie siehst du es allgemein? Du bist nun vom Fach als Apotheker. Fühlst du dich im vergangenen Jahr gut betreut? Sag mal, weltweit, europaweit, deutschlandweit. Du wirst die Pandemie fachmännischer betrachten als Sein und ich logischerweise. Wo geht's hin? Wie fühlen wir das Land gerade?
Ich glaube, dass das unheimlich schwierig war. Das, wie soll man es erklären? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Menschen erfahren haben, wie es einem Wissenschaftler geht, der jetzt mal wirklich was Neues erforscht. Er ist irgendwann in einem Punkt, wo er nicht mehr weiß, was rechts und links wahr ist und ehrlich ist und... Das sollen, in solchen Situationen waren wir alle mal und jetzt müssten wir uns langsam vorwärts tasten und das ist eine unfassbar schwierige Situation. Wenn wir es schaffen, in noch 3 Wochen dieses Level zu halten, wie wir es jetzt halten, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, sagen wir mal, Ostern vorsichtig peu à peu draußen vor der Bagatelle.
Aber noch bis Ostern, ja? Das heißt, bis Ostern.
Das ist doch mal eine Perspektive, mit der man leben kann, auf jeden
Fall. Aber sind noch 6 Wochen?
6 Wochen,
mindestens, ja, 7 Wochen.
Ja, stimmt, dann noch 7 oder 8 Wochen, ne? Ist schon krass.
Ja,
aber ich freue mich, wenn du wiederkommst, weil man muss dazu sagen, das wissen jetzt die Hörerinnen nicht. Der Juli sorgt für gut 20-30% des Rosé-Konsums. Du trinkst aber heute Rotwein, was ist los?
Ja, weil ihr auch fantastischen Rotwein habt.
Ne, sehr schön. Jojo, ansonsten, du bist frisch verliebt?
Frisch?
Oh, so frisch ist das auch. Nee, wir reden auch privat hier. Und jetzt haben wir auch schon langsam einen kleben, das ist doch okay. Und ich habe so das Gefühl, dass du schon bei allen Schwierigkeiten der Pandemie auch für dich immer das Beste dabei rausholst, oder?
Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich auf manche Sachen zurückbesinnt. Dass man anfängt, zu sagen, was ist wichtig für mich, wenn ich alleine bin. Hobbys. Ich habe ein Hobby mal wieder sehr verinnerlicht. Ich habe wieder viel gelesen. Klasse.
Und du spielst viel Musik? Du machst Musik. Gitarre. Ja,
man muss sagen, du hast eine Seelenverwandtschaft zur lieben Sarah, die zuerst im Stuhl saß. Sie hat vor gut zwei Stunden exakt das Gleiche gesagt, dass man sich rückbesinnt, wieder die Dinge eine Rolle spielen, die man jahrelang vergessen hatte, wie lesen, wie zu sich zu kommen, Spaziergänge zu machen. Also das ist auch das Wichtige, dass man das Positive trotz allem rausnimmt. Es ist Horror. Wir beiden Wirte wissen, wie man gerade leidet, logischerweise. Aber trotzdem, glaube ich, ist es schon gesellschaftlich eine Frage zu sagen. Und trotzdem war es eine Zeit, die hat man gut mitgenommen irgendwie, ne?
Würde ich eine Anschlussfrage dran stellen. Du hast auch immer, sowohl mit dem Karnevalsverein KG Ponyhof, wo du Mitglied bist, wo ich auch Mitglied bin.
Zwangsmitglied.
Durch
dich.
Nein, du warst nicht.
Ach so, aber geht das euch.
Aber du hast da ja wirklich auch Dinge, ich will nicht sagen vorangetrieben, aber immer geschaut. Es ging um Konvois, die auf der Balkanroute gelaufen sind. Es ging um Dinge, die in Griechenland gelaufen sind. Du hast immer deine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Du hast Gelder gespendet. Du hast immer geguckt, dass das echt in einem vernünftigen Rahmen läuft. Warum machst du das? Wo ist dein Motor? Ah, du magst solche Antworten nicht, ich weiß, aber mach's trotzdem.
Weil es mir viel zu gut gegangen ist. Hey, wir haben mein Leben, ich bin in den 70er groß geworden langsam, 80er, 90er. Ich konnte studieren, was ich wollte. Ich durfte reisen, wohin ich wollte. Es ist so ein unfassbares Glück, was wir haben. Und ich weiß nicht, ob die Generation, die jetzt kommt, so ein Schwein haben wird. Und das hier ist bisher mein Schlimmstes, in Anführungszeichen. Aber wenn man rumreist, dann sieht man mal, wie relativ das alles ist. Also, ja, Dankeschön sagen. War's.
Nee, super, kann man auch so stehen lassen.
Ich finde, das ist fast ein tolles Schlusswort, oder? Ich will keinen Ja abwürgen, aber das ist wirklich prägend und kann man so mitnehmen.
Absolut.
Wobei, ganz zum Schluss musst du uns noch drei Dinge verraten. Erstens, wird für dich sehr schwer. Deine Lieblingskneipe? Du musst eine nennen, nicht 27.
Terrarium.
Ja, Kneipe ist ganz klar.
Kann auch ein Steinlokal sein. Lieblingsrestaurant, was auch immer.
Restaurant? Na, also, da muss
ich schon sagen. Das war immer schwieriger.
Nein, also Lieblingskneipe ist ganz klar die Turbo.
Ja.
Bei dir war ich noch nicht, weißt du das?
Das ist ja Südstädter, verlass die Südstädter nicht. Ich habe eben die Sache gesagt, aber... kriegen wir in diesem Jahr hin.
Restaurant. Ich bin gerne hier in dieser Bagatelle, die eine gute
Tolle. Aber eigentlich säuft er nur, isst er nichts.
Ich habe noch 10 Gutscheine. Nein.
Also Turbock.
Restaurant ist schon schwierig, da habe ich mehrere. Also das kann ich gar nicht so genau sagen. Kommt auch immer darauf an, mit wem gehst du wohin und.
Du kannst das auch, also was ich weiß, weil wir gut befreundet sind, auf verschiedensten Ebenen machen. Du kannst in eine Kaschem gehen und dann ist es gut. Und du kannst auch ins Theater gehen und sagen, du machst auf einem anderen Niveau.
Genau.
Und kommst du überall parat und machst das gerne. Fakt ist, du machst es gerne. Ich gehe immer gerne essen und trinken.
Absolut, so was Wichtiges, was Schönes im Leben. Das ist, muss
aber wir waren, machen. Tatsächlich waren wir, meines Erachtens, schon gemeinsam im Reis auf dem Handel bei Martin.
Nee,
ich bin nicht sicher. Nein. Echt nicht?
Nee.
Dann ist das bitte das erste Date, was wir machen.
Wir sind
der wird wahrscheinlich, der kann den Laden 25 Mal voll machen, der ersten Wochenende. Aber wir versuchen einen Tisch zu kriegen. Und dann machen
ja,
wir
sonst
Roastbeef etc. Das ist so gut. Also da wirklich großartig.
Schön, kriegen wir hin.
Aber Leute, wann essen. Habt ihr das letzte Mal ein frisch gezapftes Kölsch getrunken?
Ja, scheiße. Das ist echt.
Also ich fast kann ich sagen, ich war am Wochenende in Bonn-Beuel am Rhein. Wir haben genug getrunken. Ich bin ja so ein bisschen so ein Hochwasservoyeur. Ich gucke das ja gerne und finde das ja ganz geschmeidig. Ich komme hier aus der Gegend und da wusste ich, kann ich gut gucken. Und da gab es im Biergarten zum Blauen Affen, legendärer Name, auf jeden Fall frisch gezapftes Münchner Hofbräu. Also das hatte schon fast was wie ein Kölsch und Hochwasser gucken plus Münchner Hofbräu vom Fass war gut. Letzte Frage, Jojo, Lieblingsessen.
Gutes Essen.
Dein Lieblingsessen. Lieblingsgericht.
Deine Lebensgefährtin ernährt sich vegetarisch, muss man dazu sagen.
Deshalb seid ihr Bocker.
Wunderbar.
Perfekt. Und du, ich glaube, wir können das als letztes Ding noch machen. Du darfst dir noch einen Song wünschen, der jetzt eingespielt wird und wo sich alle wahrscheinlich jetzt zur späteren Uhrzeit oder ich weiß nicht, ob sie noch in der Lage sind, uns zuzuhören, einfach sagen, geil, was für ein Song. Und es muss nicht Kölsch sein, das hatten wir jetzt schon.
Mach einfach was. Das Lied, was ich gerade geübt habe, was ich mit dem Jupp und Tassi gerne spielen will, A Bang on the Ear von den Waterboys.
Yes. Geiles Outro.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Jojo, lieber Daniel. Wir sagen heute tschö, sehen uns genau in einer Woche wieder. Dann ist Weiberfassnacht.
Oh, genau, das wird ganz krass. Wir haben ganz viele tolle Leute angefragt. Ganz viele tolle Leute haben uns abgesagt, weil sie doch unterwegs sind an Weiberfassnacht. Aber wir werden das versuchen mit Musik, mit ein bisschen... Wir treffen uns tatsächlich hier schon um 10.30 Uhr. Um 11.11 Uhr werden wir ganz normal eine Session starten. Wir werden trinken. Wir werden
wenn keiner kommt, haben. Werden wir einfach nur trinken und vom Leben und keiner mal erzählen.
Punkt, genau, aber, genau.
Vielleicht kommt auch jemand.
Vielleicht hört uns ja auch jemand zu, der Bock hat, Gast zu sein und sagt, ich habe doch nicht so viel zu tun. Also wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt, der Corona-konform das hinbekommt und wir sehen uns nächste Woche.
Ich freue mich. Köln Alaf.
Alaf.
Wiedersehen.
Ciao.
Ja.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.